Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute gibt's ein wildes Palava und wir streiten darüber, wer der stärkste Zauberer aller Zeiten ist. Wir haben unsere eigenen Superhelden gepitcht und als drittes großes Thema haben wir darüber gestritten, ob Transformers wirklich Kunst ist. Viel Spaß mit der neuen Folge und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else.
Eine weitere Folge Filmpalava, eine weitere Folge wilde Fragen durcheinander. Mit dabei ist der Niklas. Hallo Niklas.
Hallo Tobi.
Und aus Köln, wundervoll wieder dabei. Hallo Marcel.
Hallo Tobi, hallo Niklas.
Hallo Marcel.
Wilde Fragerunde, was heißt das in die Runde? Wir haben uns alle ein paar Fragen überlegt, auf die wir uns auch selber unsere eigenen Antworten überlegt haben. Und diese Fragen stellen wir reihum einfach wild in die Runde und schauen mal, was für Antworten rauskommen. Das ist das extreme Konzept. Das steckt dahinter. Aber diese ganze Kategorie lebt halt von unserer wundervollen Kreativität. Marcel, was war das?
Richtig. Habt ihr auch immer Probleme dabei, Antworten auf eure eigenen Fragen zu finden?
Ja.
Tatsächlich hatte ich gerade bei euren Fragen relativ schnell eine Tendenz oder eine Antwort. Und bei meinen eigenen musste ich richtig lange überlegen.
Ja. Die schwierigsten Fragen stellt man sich selbst.
Stellt man sich selbst im Leben.
Genau, genau.
Wie im Film.
Das einzige Problem, was ich immer habe, ist, überlege ich so, hatten wir ja schon mal eine ähnliche Frage? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ab und zu schon mal Überschneidungen hatten.
Aber mein Gott.
Es ist ja immer nur der Anstoßpunkt zu lebhaften Diskussionen über das Leben, die Wahrheit, die Liebe. Filme, ganz nebenbei.
Gott, wo gehen wir denn jetzt schon hin?
Ich wollte gerade sagen, solange wir immer wieder frisch an die Sachen rangehen.
Ja, frisch.
Frisch
wie und staubig.
Junger Morgentau.
Frisch und staubig haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
Stimmt.
Ja, das ist ein bisschen gestorben. Das war aber auch immer. Das ist
eher zu staubig.
Das war staubig. Staubig, nur staubig. Staubig.
Nächste Woche eine Folge staubig.
Oh boy.
So.
Mit dabei mein Fernseher-Sims.
Der ist wirklich. Bei mir sind es.
Mein Fernseher, ja, du weißt, was ich meine. Der ist auf jeden Fall staubig.
Ich würde alles, was oberhalb 2 Meter auf dem Schrank liegt.
Oh ja.
Oder alles unter der Waschmaschine.
Ich habe letztens.
Ach, geht es darum, was staubig ist?
Ja,
staubig.
Aber riecht. Aber nee. Staubig.
Staubig. Oh. Ich glaube, unter der Waschmaschine ist das Schlimmste.
Ah, aber weißt du, das wird ja gelegentlich geflutet. Oder vielleicht auch so mal ein Socken, der aus Versehen mal runterfällt, ist ja schon Lappen. Den muss er eigentlich dann auch direkt wieder zurückwerfen.
Die Frage ist, in welchem Moment wird er zum Lappen? Wo er aufkommt, wo er das erste Mal was aufsaugt oder wo er länger da liegt?
Tatsächlich habe ich da auch so
eine
5-Sekunden-Regel, weil wenn ich die Sachen aus der Waschmaschine raushole, je nachdem wie und wo das hinfällt, kommt das direkt wieder rein.
Ja gut, schade.
Du hast es versucht, Lappen.
Du hast es versucht, Lappen. Ja. Das war die Glückwunschrede meines Vaters beim Abi.
Gut. Ja, was war Filmpodcast, ne?
Filmpodcast, genau.
Filmpodcast, die gute wilde Fragerunde.
Ich freue mich schon auf das Timestamps machen. Okay, wann fangen Sie an, irgendwas Sinnvolles zu sagen?
Oh, spät. Oh,
Minute, spät. Minute 17. Okay, wann geht das denn mit den Filmen los?
Ach, gut. Der Klassiker. Ich würde einfach mal sagen, Gastrecht.
Gastrecht.
Niklas. Knallende Frage in die Runde. Ich glaube, du bist der Einzige, der auch 4 hat. Wir bei deinem 3, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja.
Ja. Das ist doch ganz gut.
Soll ich direkt mit einer großen Frage starten? Erstmal eine kleine zum Aufwärmen.
Vielleicht so eine leicht lockere, aber.
Ich bin auch so ein Reinkommer.
Okay, Reinkommer habe ich für euch. Also. Hättet ihr lieber fürs ganze Leben umsonst Kinokarten oder jeden Streamingdienst umsonst?
Oh, ich habe eine Antwort.
Ist gar nicht so einfach für mich. Also,
ich hatte sofort eine Tendenz, aber ich musste nochmal drüber nachdenken gerade.
Dann knall ich schon mal raus?
Ja, knall schon mal raus.
Für mich sind es dann im Nachhinein doch relativ klar alle Streaming-Dienste. Aus dem Grund, weil man da sehr viel mehr Geld verballert, als man tendenziell im Kino verballern würde. Und zwar, glaube ich, sehr, sehr viel mehr. Deshalb würde ich eher das nehmen und dann würde ich sagen, ach, jetzt hast du so viel Geld gespart, die ganzen Monate über, dein ganzes Leben lang, da kannst du auch jetzt oft ins Kino gehen. Vielleicht würde ich es so machen, dass ich jeden Monat ein Kontingent dafür zurücklegen würde und dann damit ins Kino gehen.
Ja. Ich bin bei den Kinokarten, glaube ich. Tatsächlich, ich dachte mir, okay, das Blöde ist halt, du kannst halt nicht jeden Film dann gucken, wann du ihn gucken willst. Du musst dich ein bisschen an dem Programm halt ausrichten, was es halt gibt.
Ja.
Aber bei mir ist ja zum Beispiel so, ich hole mir eigentlich eh jedes Jahr die 2-3 Highlight-Filme des Jahres auf Blu-ray oder DVD, sodass ich die eh zu Hause habe. Und daher, das einzige Ding wäre so mit Serien, weil die sind natürlich, wenn du jetzt die Kinokarten hast, hast halt keine Serien.
Ja.
Das wird mir schon fehlen. Also irgendwas bräuchte ich dann trotzdem parallel wahrscheinlich.
Ich meine, ich verbiete ja nicht,
die Streaming-Dienste
zu abonnieren.
Ja, genau. Also. Aber ich glaube, wenn man so die ganze Zeit freie Kinokarten hätte, würde ich echt viel ins Kino gehen.
Mehr? Wir hatten das ja mal eine Zeit lang.
Ich habe das immer noch beim UCI.
Aber ja. du gehst ja auch nicht du gehst schon häufig, aber jetzt auch nicht unendlich oft. Aber du verballerst, glaube ich, mehr in Streaming-Dienste als in... Ich habe es jetzt rein
wirklich. Das wüsste ich nicht unbedingt, weil wenn ich überlege, dass wir... Also ich glaube schon,
dass
ich...
dass du bei mir bei Sky bist und bei Apple bei mir drin bist und so.
Wenn ich überlege, dass ich einfach bei Tobi mitschnauze.
Ist doch schon relativ günstig. Also
ist okay. Eigentlich habe ich die Flat doch schon. Also
eigentlich habe ich beides. Nein, aber... Wenn die Sache ist halt auch ein bisschen, wie sich es weiterentwickelt, ne? Weil wenn das weiter so auffächert, dann ist halt alle Streaming-Dienste irgendwann schon wertvoll. Weil wenn du 7 verschiedene Streaming-Dienste brauchst und theoretisch 70 Euro im Monat dafür zahlen musst, das kriegst du mit Kinokarten kaum kompensiert. Also da musst du schon echt viel ins Kino gehen. Aber alleine von der Idee her finde ich es cooler, dass du in jedes Kino freigehen kannst in der Stadt. Und das ist irgendwie schon, weil ich mag jetzt schon, also ich finde jetzt schon cool, dass ich ins UCI quasi in Anführungszeichen, dank der Flatrate umsonst gehen kann. Aber dann auch in die Filmkunstkinos umsonst zu gehen und sowas, das wäre schon richtig nice.
Vor allem, wenn du immer direkt als einfach nur abgenickt wirst und durchgehen kannst.
Ah, jo, der.
Dann hättest du
ja. Da ist er wieder.
Popcorn kommt gleich, setze ich schon mal.
Schwarzer Kaffee mehr, ja.
Ja.
Ja, ich esse kein Popcorn.
Ah, okay. Toll, wie oft wir schon im Kino waren.
Mal zusammen im Kino. Ich habe dir auch schon 7-mal erklärt, warum.
Ja, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen.
Darum geht's hier nicht, Niklas.
Okay. Verdammt, jetzt sind warum?
Ich habe mal im Kino gearbeitet an der Popcornmaschine.
Mm.
Und ich.
Ich habe es auch komplett vergessen, aber jetzt.
Ich hatte wieder freies Popcorn.
Ja, okay. Und,
das hat nicht lang funktioniert. Trauma for life. So. Nein, aber ich war nie ein großer Fan von Popcorn und ja. Ich finde auch interessant, dass sich das so durchgesetzt hat, als das der Snack. Ist ja schon irgendwie interessant.
Rein kulturell bedingt irgendwie so, ne? Immer so gemacht. Und
ja.
Wahrscheinlich, weil das so einfach halt ist, ne? Hat dieses Gefühl irgendwie auch, ne? Also mittlerweile auf der Arbeit, ich arbeite hier fast neben dem UCI und das Geile ist, ab 14 Uhr, wenn wir die Fenster aufhaben, kommt ungelogen von da so ein Popcorn-Geruch rüber. Dann stehst du so am Fenster und ganz am Anfang so, da riecht sie nach Popcorn, macht irgendwer Popcorn?
Ja.
Und dann irgendwann hat sich das so eingespielt, ne, es kommt echt so vom Kino rüber. Und man verbindet ja, man riecht Popcorn und denkt, oh, Kino.
Geil.
Ja. Und das ist schon Marketing pur und pur. Haben die gut gemacht. Ja, sorry.
Gut, das war meine kleine Einstiegsfrage. Dann
ja, fand ich gut.
Würde ich mal.
Ja, fand er gut.
War klasse.
Ja. Ich habe mir eine 3,5. Ich würde Kino. Free nehmen.
Ja, also rein vom Idealistischen, sag ich mal, eigentlich würde ich es auch lieber machen, aber rein wirtschaftlich gesehen wäre das andere für mich auf jeden Fall sinnvoller. Tja. Gut. Marcel, willst du weitermachen oder soll ich?
Ich kann für mich weitermachen. Ich würde dann vielleicht sogar erstmal die Frage nehmen, die ich euch nicht schon im Vorhinein gegeben habe, zum drüber nachdenken.
Okay.
Weil es für mich auch die tendenziell langweiligste ist. Ich habe die jetzt gut aufgebaut, die Spannung.
Ja.
Nee, und zwar habe ich eine ganz simple Frage, und zwar, wer ist für euch der beste Joker und wen würdet ihr gerne als Joker sehen?
Und als Joker sehen irgendwen Neues.
Genau.
Den wir noch nicht haben.
Tobi, fang mal an.
Ja, eigentlich muss man einfach, finde ich, er ist nicht weit vorne, aber Heath Ledger wird auf jeden Fall doch. Der wird noch vorne sein, obwohl ich Joaquin Phoenix nahezu genauso geil fand. Also anders geil. Aber Heath Ledger hat das schon für mich brilliert. Deshalb würde ich sagen, ist der schon der beste Joker. Und so ein paar andere, die jetzt waren, die irgendwie noch nebenbei so waren, die haben mich... Oder die alten kenne ich ehrlich gesagt auch gar nicht richtig genug. Genau.
Jack Nicholson
war mein Joker. Aber ich habe... Da Szenen vor meinem Kopf, aber ich weiß jetzt, der hat mich jetzt nicht irgendwie geprägt oder so. Oder Jared Leto hatte auch, ne?
Jared Leto, ja.
Auch nicht so. Also ja, ich würde mit Heath Ledger gehen.
Tatsächlich ist das auch bei mir relativ schnell abgehandelt, weil die Frage ist eigentlich nur Joaquin Phoenix oder Heath Ledger in meinem Kopf. Und dann ist es Heath Ledger, weil Heath Ledger es zum einen geschafft hat, gegen sein Übliches so krass zu spielen. Und bei Joaquin Phoenix erwartet man, dass das eine Oscar-reife Performance wird, sage ich mal so. Und bei Heath Ledger kam das so aus dem Nichts. Und Dann mit der Backstory noch und das, also Heath Ledger.
Finde ich eigentlich auch mies, ne? Dass man dann bei Joaquin Phoenix sagt, ja gut, du musst halt abliefern. So. Ja. Aber es stimmt schon, du gehst halt mit der Erwartungshaltung rein, der wird jetzt schon was zeigen.
Also hast du ja bei Jared Leto gesehen, wie es laufen kann, wenn es nicht funktioniert. Also,
ja, das stimmt. Ja,
das stimmt.
Ja, ich muss euch zustimmen, ist für mich auch so. Für mich ist Heath Ledger der Joker gewesen, wirklich. Also
der hat dieser Rolle auch dieses Besondere gegeben, dieses, das jetzt, also es war danach nur noch, kann er es genauso gut machen wie Heath Ledger? So, und dann,
ja,
das musst du schaffen, so eine Rolle das so krass aufzudrücken. Also.
Ich wüsste auch wirklich nicht, wie man das besser noch machen soll. Also es ist für mich...
Ich glaube, dass das vielen bösen Superhelden dieses Verrückte, was irgendwie danach so die nächsten 10 Jahre so in den Film kam, dass dieser Joker da sehr prägend war. Deshalb glaube ich, ist das schon. War schon eine Nummer 1, ja. Aber jetzt viel spannender, wer es sein könnte.
Ich kann ja mal anfangen, dann könnt ihr noch kurz nachdenken, weil ich habe eigentlich eine relativ unkreative, relativ offensichtliche Wahl, die auch, glaube ich, schon tatsächlich im Gespräch ist für irgendwelche Batman-Spin-Offs, keine Ahnung, und zwar Jim Carrey. Mhm. Passt halt einfach als Typ generell in diese Rolle, ne, mit diesem komischen. Aber ich finde bei Jim Carrey halt auch geil, der kann eben auch richtig krass andersrum, finde ich.
Ja.
Also bei dem könnte ich mir auch vorstellen, dass er das so an manchen Situationen überspitzt, überdreht, dass du dann dahinter schon wieder ganz viel mehr siehst.
Ja.
Also dass es halt auch nicht so oberflächlich Comedy ist oder halt nur so dieses Böse, sondern dass er halt wirklich quasi witzig ist. Und dann aber teilweise halt dieses Irre so durchkommt oder dass da halt vielleicht auch ganz viel drunter liegt. Also traue ich ihm auf jeden Fall zu, weil Jim Carrey ist ja auch ein super tiefgründiger Typ.
Und durchgeknallt bis bei The One.
Auch, genau, ordentlich durchgeknallt.
Aber auch schon alt jetzt mittlerweile, ne?
Ja.
Ich meine, das Gesichtsmimik ist ja immer noch alles genau das Gleiche, aber ich glaube, der hat ja so einen Rauschebart jetzt. Hatte ich einfach mal
in Ja, hatte der auf jeden Fall mal, ja, das stimmt.
Richtig.
Aber der ist, glaube ich, auch tatsächlich sogar im Gespräch für so Batman-Sequel-Dinger.
Okay.
Aber ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass er das gut hinbekommen könnte und auch gut reinpasst.
Ja, ich meine, so Rollen wie Die Maske oder sowas, ne, die haben wir schon echt dafür vorbereitet.
Ja.
Ich habe ein bisschen Willem Dafoe im Kopf.
Willem.
Also der...
Dafoe!
Ja,
danke.
Und der hat nämlich einfach diese... Ich meine, der hat ja schon mal was sehr Ähnliches gespielt mit der grüne Goblin bei dem ersten Spider-Man-Film. Aber der hat auch das Charisma und gleichzeitig dieses komische, strange irgendwie in seinem Blick und sowas, dem traue ich das auch zu.
Ja. Das stimmt. Wären tatsächlich beides ja eher ältere Joker, ne? Also wäre eher so
das stimmt.
Die lebenserfahreneren Joker, sag ich mal.
Ich habe auch gerade mal überlegt, ob man irgendeinen jüngeren, schon fast Kinderschauspieler irgendwie sowas nehmen könnte. Der ist voll drauf.
Nee, red ruhig weiter, ich möchte nur dann direkt was sagen.
Der ist irgendwie voll drauf haben könnte, aber ich bin ein bisschen durchgegangen und jetzt nicht ganz auf den grünen Zweig bekommen. Auch wenn man Chalamet mit Sicherheit zum Beispiel, der wird das eh machen können, wenn er wollte, aber wen hast du denn gerade
im Kopf? Timothy Chalamet? Oder wen hast du vorgestellt?
Ja, sicherlich würde er das schaffen.
Den kann man ihm
kannst du alles vorsetzen. Komm, jetzt mach. Ja. Aber ich wollte gerade sagen, weil das wäre eigentlich eine viel spannendere Frage, weil bei Heath Ledger, der hätte ich ja vorher niemals als Joker besetzt.
Genau. Der richtig Shitstorm haben die abbekommen.
Ja.
Das ist die schlechteste Besetzung ever. Das ist ja wie wenn jeder Batman neu kommt.
Als so. Wie Daniel Craig, als er James Bond geworden ist, hat er auch Shitstorm abbekommen.
Ja.
Ja, aber gerade deswegen finde ich es auch interessant, weil ich finde jetzt, okay, Willem Dafoe und Jim Carrey sind relativ, ja, so wie halt so ein Produzentenbüro sagen würde, wer passt da rein? Ja, das passt.
So läuft das?
Genau so läuft das.
Okay.
Patter da rein?
Das passt.
Patter rein. Hast den Job. Ja, gut.
Aber nee, ich wollte nicht mit Chalamet. Ich wollte nur in die Richtung, hatte ich mal gerade überlegt. Ich würde im Ende gehen mit jemandem, der auch bei der Batman-Trilogie mitgespielt hat. Cillian Murphy. Weil ich den einfach richtig cool finde. Und der hat halt einfach, der hat einen kleinen Psycho-Blick drauf, muss man einfach sagen.
Ja.
Und ich weiß noch nicht, wäre auch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung vielleicht, aber ich glaube, der wäre auch cool.
Okay, weil der immer diesen komischen Sack da auf den Kopf getragen hat, ne?
Ja, das stimmt.
Wie heißt denn die Figur nochmal? Ist mir gerade nicht eingefallen. Das ist dieser Doktor, ne? Der
ich weiß gar nicht, wo ich
da dieses komische verrückte Gas ins Wasser leitet.
Und irgendwann sitzt er auch auf so einem Richterstuhl am Ende.
Das Problem ist auch, dass der in Batman Begins zur Präsenz ist und das ist der Film, den ich am wenigsten gesehen habe von den
drei. Ja, ist bei mir leider auch so. Ja, ich weiß, komme ich auch nicht mehr drauf. Scarecrow?
Scarecrow, ja, ist richtig.
Ja, ne?
Ja.
Okay.
Genau, stimmt.
Jo, dann starte ich.
Ja, yes, so.
Oder ich mache weiter.
Starte indirekt.
Eine Frage, die hattet ihr auch schon im Vorhinein bekommen. Und zwar möchte ich, dass ihr einen Superhelden pitcht mit einer Superheldenfähigkeit. Mhm. Die aber eher Richtung Alltagsfähigkeit geht als Richtung ich bin unsichtbar und kann fliegen. Also kann ruhig was nicht Realistisches sein, aber es muss schon eher am Alltag dran sein. Und dann möchte ich von diesem Superhelden oder dieser Superheldin eine, die habe ich schon angerannt.
Ja, ich freue mich.
Eine kleine Storyline präsentiert bekommen, wie man den cool einbauen könnte und wie man vielleicht auch mit, ja, was man cool daraus entwickeln könnte.
Weil jetzt müssen alle Produzenten von Filmen und Serien aufpassen. Jetzt regnet es Gold.
Jetzt zück den Stift und Block.
Genau, Leute. Jetzt fleißig mitschreiben oder mitschneiden. Jetzt kommen nur gute Ideen.
Nur Perlen. Nur Perlen.
Also hier, euer nächstes Cinematic Universe wird euch jetzt auf den Tablet.
Ihr habt schon die ersten drei Superhelden vom nächsten Avengers-Film sozusagen. Ah.
Ja. Er startet?
Ja, sag mal, einfach immer irgendwie Reihe um.
Dann
lässt du das.
Okay, ich habe einen Superhelden namens Freddy McFresh.
Verdammt, ich habe keinen Namen.
Und
man hat auch einen Namen.
Natürlich,
pass mal auf. Also der Name ist so wichtig.
Wir gehen jetzt richtig den Stammbaum durch.
Ja.
Also, und Freddy McFresh hat folgende Superfähigkeit. Der fühlt sich nämlich immer frisch geduscht. Und
fühlt sich? Ist das
nicht? Sorry. Nein, nein. Der hat die Superfähigkeit, dass er quasi immer sauber ist. Also der verströmt immer ein angenehmes Aroma, ja, der ist immer frisch geduscht und muss sich auch nicht die Haare waschen oder sowas. Das ist alles immer perfekt. Und jetzt ist aber das Problem natürlich. Die Story spielt im gleichen Universum wie Dogma, das ist wichtig. Denn jetzt zieht der Golgatana auf die Stadt zu. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wer der Golgatana ist.
Gib mal gerne
das für mich nochmal ein bisschen. Das ist dieses gewaltige Scheiße-Monster, was nur so ein Berg aus Scheiße ist, der aus der Toilette kriecht. Und der Golgatana zieht auf die Stadt zu. Jetzt kommt die große Stunde von Freddy McFresh, denn die Scheiße kann ihn nicht berühren. Und da ist doch der Film schon
fertig. Das ist doch alles, was man braucht.
Ja, Freddy McFresh zeigt euch, wie er mit Scheiße umgeht.
Wie er mit Scheiße umgeht.
Das ist er dann der Einzige? Also, was ist, wenn er auf die Scheiße springt? Hat er dann so einen Ball
um sich rum? Also ich stell mir das quasi so
oder ist das so
Scheiße-Phob vor. Also so, kennt ihr dieses diese Sprays und sowas, wo man so aquaphob seine Sachen machen kann, wenn das so abperlt? Ja, und so stelle ich mir das vor.
Also Loseffekt.
Sämtliche dreckige Partikel einfach an ihm abperlen und er einfach in den Golgatana reinspringen kann und die Scheiße spritzt. Also Freddy McFresh ist der perfekte Mann für den Job.
Und jetzt aber auch einfach eine coole Superfähigkeit, die jetzt nicht so special ist, aber die ich auch praktisch finden würde. Also
ja, die Fähigkeit, muss ich sagen, die ist echt cool. Ich muss sagen, ich bin großer Fan vom Namen.
Ja, Freddy McFresh
ist schon wirklich, das ist schon... Ja.
Ich habe gerade überlegt, ob das auch direkt in so eine Richtung gehen könnte, dass der nachher natürlich vom Militär übernommen wird irgendwie. Ja. Also einkassiert wird und dann wollen die Sachen mitmachen. Und dann,
was wollen die denn machen?
Pass auf.
Und zwar, den Tisch sauber? Oder?
Nein. Es geht sich um das Kacke-Monster. Und zwar wird er dann in so ein Kreiselding gespinnt. Also der wird richtig auf Rotation gebracht und dann wird er wie so ein Kreisel da durchgeworfen. Und dann, dass er so hydrophob ist, knallt das durch die Scheiße und zerschneidet sie dann.
Geil. Aber der ist ja ein normaler Mensch immer noch.
Ist halt also, so angenehm. Ja.
Wie beschleunigen die denn einfach?
Ja. Auf Scheißgeschwindigkeit.
Ja. Und feuern ihn dann ins Scheißmonster.
Ist das Militär, Leute?
Ich meine, wenn man den Gedanken noch weiter spinnt, dann kann man auch überlegen, ob der überhaupt krank werden kann, ne? Weil so keine Viren und keine Bakterien den berühren können, die schädlich sind irgendwie.
Aber nur die schädlich sind.
Da wird es kompliziert.
Da wird wirklich kompliziert.
Man lässt ja auch Bakterien im Körper und so.
Ja, genau. Das, also.
Ja. Das sind dann die Fragen, die im zweiten Teil gestellt werden.
Genau.
Was ist, wenn er duscht? Wird er dreckig? Nee, also wenn er duscht, ist einfach.
Das ist einfach
wie immer.
Ja, als würdest du duschen, wenn du gerade aus dem Schwimmbecken kommst.
Aber ich würde sagen, der duscht dann einfach aus Spaß. Weil einen Effekt hat es ja nicht.
Genau.
Ja. Das, ich hatte gerade noch so Alltagssituationen, wo das richtig cool sein könnte. Marathon bist immer gekühlt.
Also ich stelle mir jetzt auch so vor, dass er morgens aufwacht, ne, und wirkt, als wäre der gerade, hätte der sich 2 Stunden aufpoliert. So.
Muss der zum Friseur und sich rasieren? Das war schon noch. Der Freddy? Sorry für die vielen Fragen.
Gute Frage.
Aber du hast hier aber auch eine Idee.
Also der McFresh.
Gute Frage.
Der Tobi, der hatte schon eine halbe Kalkulation aufgestellt, wie man das umsetzen kann.
Ich glaube, er müsste sich wahrscheinlich noch rasieren, so, wenn er mal Bart tragen will, wäre das ja sonst doof. Ja. Aber er sieht immer gestriegelt aus. Also die Haare wachsen
Perfekt.
Ja. Und bei ihm ist es auch nicht so, dass er so Zwischenfrisuren hat, die so nicht richtig funktionieren, sondern es einfach von der perfekten Frisur in die andere perfekte Frisur. Also, sieht halt immer fresh aus, der Freddy.
Immer fresh.
Ja. Der Freddy.
Freddy McFresh.
Mir gefällt Freddy McFresh. Da haben wir unseren Superhelden 1 für die Freshender, ich habe noch keinen Namen für unsere Avengers. Was ist Superheld Nummer 2?
Ja, pass auf, jetzt ist die Sache, wir hatten jetzt, wir haben die Scheiße jetzt abgehandelt und jetzt wird es tatsächlich quasi fast schon ein Gesellschaftsdrama.
Okay.
Oh. Fast.
Okay.
So, und zwar darf ich euch präsentieren Mr. Napkin.
Okay.
Mr. Napkin. Nein.
Erzähl weiter. Der Name ist so nah an meinem Superhelden dran.
Das beunruhigt mich ein bisschen. Mr. Napkin hat nämlich die Fähigkeit, der kann jeden, der traurig ist, dem es schlecht geht, mit einer Berührung quasi trösten, beziehungsweise den Verarbeitungsprozess einfach abschließen.
Ach, nice.
Also wenn jetzt zum Beispiel jemand trauert, weil irgendwie der Ehemann gestorben ist, keine Ahnung, dann legt er die Hand auf und du hast quasi diesen Prozess der Schmerzverarbeitung, der wird schon durchlaufen, aber eben innerhalb von einer Sekunde und dann hast du das quasi verarbeitet. Also es ist nicht so, als würde das nur wirklich wegdrängen, sondern das hilft dann tatsächlich. Ja, also den Leuten geht es dann wirklich authentisch gut. Das Problem dabei ist aber, dass er dafür quasi seine eigene Kraft benutzen muss. Das heißt, wenn er jemand anderem hilft, dass es ihm besser geht, wird er selber in dem Moment trauriger. Das ist erstmal okay, weil er kann ja dann, wenn er dann gute Sachen macht oder ne, schöne Dinge erlebt, lädt er sich ja wieder auf sozusagen. Also ist jetzt nicht so, dass es immer, wenn er das einsetzt, wird es weniger Energie, sondern er kann das ja immer selber wieder aufladen. Das Problem kommt jetzt aber daher, dass irgendwann die Leute ja checken, oh krass, der kann uns einfach so helfen. Und es kommen immer mehr Leute, die das halt von ihm wollen. Und er hat dann richtig krasse, depressive Phasen, weil er denen ja auch helfen will. Er ist ja der Superheld, er will den Leuten ja auch helfen. Das ist ja quasi seine Bestimmung. Aber kommt halt selber mit seinem eigenen Leben überhaupt gar nicht mehr klar. Und dann ist halt diese Frage mit, okay, wie viel... Ja, keine Ahnung, Selbstschutz muss man dann quasi wahren, um den anderen überhaupt noch helfen zu können. Wie viel kann man überhaupt geben? Dann fangen Leute an, ihn anzupöbeln und so, weil er ihnen halt nicht helfen will, weil er halt sagt, ich kann euch gerade nicht helfen. Und die sagen aber, ja doch, du hast denen vor mir doch auch geholfen, warum kannst du mir jetzt nicht helfen?
Ja.
Und dann kommt halt dieser Konflikt mit dieser Frage, okay, stürzt er dadurch komplett ab, Also das kann ja auch in ganz extreme Richtungen gehen. Mhm. Oder findet er ein Mittelmaß? Oder wie geht die Gesellschaft damit um? Und das ist Mr. Napkin.
Nicht schlecht.
Ich habe Fragen. Könnte er auch zum Bösewicht werden, indem er die Sachen umkehrt und gute Energie rauszieht? Und ich weiß nicht, einer hat im Lotto gewonnen. Pff, zack, Freude ist weg, aber ich bin mega happy.
Also kann man natürlich drüber nachdenken. War jetzt aber eigentlich nicht meine Intention. Eigentlich finde ich schon, er kann das eigentlich nur andersrum. Also er kann seine eigene Lebensfreude abgeben, spenden, aber die vervielfacht sich beim anderen Jahr. Also er ist vielleicht einfach nur gut drauf und er gibt ein bisschen was davon ab und dafür ist eine andere Person quasi wirklich mental geheilt. Ja. Also ne, das heißt, es ist ja bei der anderen Person sozusagen mehr wert als bei ihm. Aber die Frage ist halt, wie lange funktioniert das? Oder ne, an welchem Punkt funktioniert das halt nicht mehr?
Das ist so ein bisschen die, wenn jemand Millionär wird, ne, und dann, ja komm, dann kannst du mir doch mal 10.000 Euro geben. Die Mentalität dahinter, ne?
So. Genau, so ein bisschen, ne? Ja. Das ist okay, wie viel kann man dann wirklich auch geben, ohne dass man sich selber dabei eben...
Und wie viel Verantwortung hat man? Wie viel muss man?
Auch das,
oder sollte genau. Man?
Ja. Also hat man dann die Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber den Leuten, gegenüber denen zu helfen, wenn man die Möglichkeit hat? Also ja, ich sage, es ist tatsächlich eher dramatisch angelegt.
Nice. Gefällt mir auch sehr gut.
Gefällt mir definitiv auch sehr gut. Mr. Napkin, ich habe an was anderes gedacht bei Nap. deshalb, weil das ist dann sehr nah bei mir dran. Ich habe auch noch eine Frage, weil das erste, an das ich denken musste, war ein Dementor. Förmlich so eine Art Gegenteil davon. Was wäre, wenn der auf einen Dementor? Würde der gegen einen Dementor bestehen können?
Das ist eine sehr gute Frage.
Danke.
Weiter im Programm. Ja, danke. Nee, das ist tatsächlich... also es kommt ja natürlich darauf an, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, er muss dann quasi selber auch mehr Energie aufwenden, weil das halt...
Aber sind Dementoren denn traurig? Das wissen wir nicht.
Ja, das ist auch eine gute Frage.
Die ernähren sich ja nur davon. Die Frage ist, ob die da dadurch traurig sind.
Sind das so super happy Gestalten? Ich die ganze Zeit eine Party machen.
Ja, aber eigentlich, wenn man sagt, das ist umgedreht, wäre es ja so. Dann würden die ja quasi das Traurige, nee, das Gute in sich aufnehmen.
Genau.
Und für sich selber benutzen. Und quasi das genaue Gegenteil von Mr. Napkin, der das Gute von sich nimmt und es anderen gibt. Aber deswegen, ja, ist halt die Frage, wie ist da das Kräfteverhältnis? Also, wie lange hält Mr. Napkin das aus?
Das kommt erst im vierten Film.
Ja, das ist...
drin. Also das muss ja nach und nach aufgebaut werden. Ja.
Das finde ich echt ganz gut, weil das auch so einen echten Kern hat, der dann so auf 11 hochgedreht wird. So. Weil ich meine, das ist ja im Wesentlichen schon an sich ein Problem, ohne dass man jetzt die Superkraft hat.
Ja, genau. Im Prinzip auch da ja schon die Frage, okay, ne? Also wie viel kann man selber geben, um anderen zu helfen,
genau.
Ohne dass man dabei dann für sich selber irgendwie, dass es einem halt nicht mehr gut geht. Und das Ganze genau eigentlich nur hoch amplifiziert.
Amplifiziert, finde ich gut.
Ja. Steht im Drehbuch, kannst du kurz aufschreiben, amplifiziert.
Wie gesagt, es regnet Gold.
Perfekt, danke.
Es regnet Gold.
es regnet Gold. Jetzt bin ich natürlich gespannt, Tobi, hast du schon ein bisschen angeteasert jetzt, dass du auch mit Nap dabei bist?
Ja, deshalb hat meine Superheldin, ich habe jetzt eine Heldin schnell ausgewählt, ist es die Emily. Und sie hat jetzt keinen Nachnamen, weil das sehr nah an Nap dran wäre und Nap von Nickerchen in die Richtung. Deshalb hatte ich wirklich kurz Angst, dass sie, wäre nicht das erste Mal, dass wir irgendwie das gleiche wählen.
Also ich kann dir sagen, ich hatte die Idee, ein Superheldin, der genau das kann. Also der halt einfach überall immer nappen kann.
Der überall immer nappen kann, ja. Gibt ja wirklich so Art Leute.
Ich hatte tatsächlich genau die Idee.
Und dann bist du einfach bei Napkin geblieben?
Ja.
Frechheit! Okay. Frechheit. So, was hat Emily? Also, was kann Emily? Sie kann einfach instant einnappen. Und, jetzt kommt so ein bisschen der Clou, sie sagt in dem Moment, wo sie einnappt, wie lange? Zum Beispiel sage ich jetzt, komm, 2 Minuten, zack, 2 Minuten weg. 2 Minuten später wacht die auf, außer die wacht durch äußere Umstände auf. Mhm. Das ist weiterhin möglich.
Und ist komplett erholt?
Mehr als... Ja, tatsächlich
geht es so ein bisschen... ultra mächtig, weil dann musst du nicht mehr schlafen. Dann sagst du 1 Minute, pam.
Ja, 1 Sekunde, pam, zack. Dann ist die Frage, wo ist die Grenze? Nee, ich würde mal sagen, sie ist definitiv besser erholt, weil sie nämlich auch... nach und nach durch dieses immer wieder Umschalten und dieses schnellere mal rein, mal raus und sowas, so ein bisschen mehr darüber klarkommen, mit ihren Träumen zurechtzukommen. In die Richtung soll das gehen. Das heißt, dass sie dann, weiß ich nicht, ein paar Vokabeln lernt, Minute Nap und dann hat sie sie besser verinnerlicht. Das sind erstmal so die Alltagssachen. Ne? Nice. Man startet da erstmal oder in einer Reise, komm jetzt, Stunde Flug, Stunde und wieder da. Insgesamt und in der Zeit merkt die dann mehr und mehr, so ein bisschen mehr mit ihren ihre Träume zu kontrollieren, schreibt es immer so ein bisschen auf und so weiter. Dann kommt es aber irgendwann natürlich auch zum kritischen Punkt. Wenn es einem schlecht geht, dann macht man eher mal einen längeren Nap, weil man einfach gerade keinen Bock auf alles hat. Und dann ist sie was länger
weg. Vernappt ihr Leben.
Ja, noch nicht ganz. Aber ja, es geht in die Richtung. Und da fangen dann irgendwann auch an, weil sie dann sehr viel träumt, die Grenze so ein bisschen zu verschwimmen. Sie gerät ein bisschen in Panik. Und es läuft alles so ein bisschen aus dem Ruder. Die weiß nicht mehr ganz, napp ich jetzt, napp ich nicht. Ist es eine Napception? Man weiß es nicht. Und dann, ich sag mal so, die gruseligste Erfahrung, die dann irgendwann kommt, ist, dass sie irgendwo weit weg vom Schuss ist, also weit weg von Leuten, die sie prinzipiell von außen aufwecken könnten und sie so super deprimiert ist, keine Ahnung warum, und einfach viel zu lange nappt. Also sie macht einfach mal,
keine Ahnung warum. Hier haben wir ein kleines Plothole, aber...
Nein, hier haben wir kein Plothole, hier haben wir Material, wo man füttern kann. Hier haben wir Potenzial. Kreativität, Potenzial nenne ich das, genau. Und sie nappt einfach mal so 5 Tage, wacht dann auf und ist komplett, da fehlt Wasser im Körper, ist ja halb tot, könnte ich sagen.
Ja. Finde ich gut.
Ja, also.
Das zu beschreiben mit, da fehlt Wasser im Körper.
Da fehlt einfach Wasser im Körper. Ist ja nicht, ob 5 Tage nicht schon too much ist.
Ich wollte gerade sagen.
Hängt von der Umgebung vielleicht ab, ne? Aber
finde ich auch ein interessantes Konzept.
Es kommt noch ein extremer lustiger Clou, den ich mir natürlich reinbasteln wollte. Und da wird sie dann am Ende geweckt von Leonardo DiCaprio aus Inception, der die ins Team rekrutieren möchte, weil die dann nämlich die Springerin für den werden soll. Das heißt, die sind dann immer angeschlossen und dann kann die einfach immer für eine 30 Sekunden reinspringen, Stand durchgeben, rausspringen, informieren und man kann Sachen bearbeiten. Ist jetzt ein bisschen weit, aber ich fand das lustig.
Gekauft. Also, ja. Ich wollte gerade sagen, wie viele Millionen brauchst
du? Du wirkst gerade eher enttäuscht, dass ich da den...
Nö.
Ich weiß jetzt auch noch, es ist jetzt nicht bis durch und durch zu Ende gedacht, aber...
Ja, schade eigentlich.
Man weiß nicht, warum so deprimiert ist. Da hat man auch keinen Bock drauf.
So stelle ich mir auch so die Writer-Sessions vor beim Film. Und dann ist sie super deprimiert. Keine Ahnung, warum. Das denkst du dir aus.
Ja, weil die damit nicht so klarkommt. Und das ist ja natürlich auch, die trifft ja auf Menschen. Da gibt es zwischenmenschliche Aktionen, wo es irgendwie schwierig wird. Ja, da gibt es, glaube ich, genug Potenzial.
Ich würde sagen, da kann man schon was bauen auf jeden Fall. Ja. Das kriegen wir noch hin.
Genau, und dafür machen wir eine Matz.
Wir machen eine Matz, muss kurz erklären.
Eine Montage.
Eine Montage.
Ein beliebtes Mittel. Das retten wir im Schnitt, keine Zeit.
Das heißt, wir haben jetzt Freddy McFresh, Mr. Lapkin und Emily. Und ich frage gerade, ob die irgendwie kombinierbar sind. Aber es ist schwierig.
Fähigkeit. Schon. Schon sehr. Also, bei euch sehe ich sogar Potenzial, tatsächlich, dass irgendwie... Emily traurig ist aus... Emily?
War richtig, Emily,
ja. Emily ist traurig aus irgendeinem Grund. Und Mr. Napkin kommt vorbei. Mr. Napkin kommt vorbei und nimmt das weg.
Ja, die können ja zumindest aufeinander treffen.
Genau, ne,
in dieser Hinsicht.
Ja. Und dann sagen, napp mal nicht so viel hier, ich nehme das weg. Und dann nappt die doch.
Keine Ahnung. Ich frage mich gerade noch bei Freddy McFresh. Wenn es diesen katastrophal großen Kacke-Scheißhaufen nicht gibt.
Ja.
Ja. Was passiert dann mit der Storyline? Nein,
also der ganze Setup war ja so, dass wir uns eine
Sagen wir mal, er hat den Kackhaufen besiegt.
Er hat den Kackhaufen besiegt. Also
dann ist er frisch, ja.
Ja. Nein, muss ich einfach mal vorstellen, weil es ging ja darum, dass er eine Fähigkeit hat, die jetzt ein bisschen alltäglicher ist und nicht so...
Ja,
voll. Und da stellen sich halt nicht ganz so viele, sag ich mal, lebensbedrohliche Fragen, wenn er nicht duschen muss.
Er wäre ein Top-Astronaut, glaube ich.
Also, ja, wirklich. Ja, ist immer so, ne? Also,
ich habe gerade überlegt, ob man
den wird auch gedisst. Er wird natürlich dann gedisst beim Sportunterricht von seinen Kameraden, weil er nie duschen geht. Er spinnt sich dann ein ganz krasses Gesellschaftsdrama.
Ja, doch.
Freddy McFresh. Ja, es ist auch immer komisch, wenn er bei den ersten Dates sagt, ja, ich dusche nicht. Okay. Ja, du verstehst das nicht. Ich bin Freddy McFresh.
Das wäre ich mir. Ja. Aber denk, schwitzt der dann überhaupt oder schwitzt
ja,
er gar nicht?
Ja, also,
Das reicht mir nicht,
danke. Da muss ich im Writing Room auch mal diskutieren.
Du bist im Writing Room.
Vielleicht ist dein Schweiß auch einfach, weißt du, die Schweiß an sich riecht ja nicht, ne, sondern die Bakterien, die das verarbeiten. So, ne? Vielleicht ist dein Schweiß und einfach...
Da keine Bakterien in den reinkommen,
ist auch keine raus.
Das
Konzept ist noch ein bisschen ein Problem. Ah, okay. Weil irgendwie braucht man ja wirklich Bakterien.
Aber warum Emily deprimiert ist?
Freddy McFresh stirbt, weil er seine Nahrungsmittel nicht verarbeiten kann, weil die Bakterien in die Maschine. Und da haben wir doch unser Drama, Leute.
Ja. Da haben wir unser Drama.
Ja, schön. Ja. Ja. Und dann nennen wir das die Darmflora von Freddy McFresh.
Auf jeden Fall der Name gilt. Freddy McFresh gewinnt absolut. Ja. Das sollten mehr Leute so heißen. Hat mir sehr gefallen. Mir gefällt auch unser Trio. Auch wenn das jetzt, ist doch immer cool, so ein Trio zu haben, das jetzt nicht sich perfekt mal, ergänzen.
Wenn jemand angreift,
schwierig. Haben wir ein paar Problemchen.
Eine Nickerchen. Also, da stellt sich auf jeden Fall nicht die Frage, warum habt ihr nicht eingegriffen? Also, das war ja gut. Ganz ehrlich, also ich habe echt überlegt zu duschen.
Herrlich. Herrlich, wirklich. Gute Sache.
Niklas. Gute Frage auch, gute Frage. So. Hat mir gut gefallen.
Ja, kommen wir mal zu einer der tieferen Fragen hier.
Okay.
Welche Filme oder Serien haben euch komplett überrascht?
Ja.
Und da entweder... weil der Film euch auf die falsche Fährte geführt hat oder weil ihr was komplett anderes im Vorhinein schon erwartet habt und dann direkt von der ersten Minute wart ihr überrascht.
Genau. Habe ich eine relativ klare Antwort drauf, nämlich Parasite. Weil tatsächlich, ich habe den nämlich gesehen gehabt, bevor das mit Oscar-Verleihung und so alles war. Da lief der auch nur in so einem kleinen Arthouse-Kino in Köln. Mhm. Also es war wirklich Zufall, dass ich da reingegangen bin. So ein Kumpel von mir hat halt gesagt, ey, ne, hier, ich habe so einen relativ unbekannten Film, aber der ist gut, geh da mal rein.
Ja.
Mehr wusste ich nicht, ich wusste gar nichts. Und ich bin halt komplett baff aus dem Kino rausgegangen, weil ich am Anfang auch dachte, der lief halt dann auf deutscher Synchro. Mhm. Weil, ja gut, auf Koreanisch war ein bisschen schwierig dann.
Nur ein bisschen schwierig.
Und ich fand halt, am Anfang lockt er einen echt auf die falsche Fährte. Weil du denkst erstmal, okay, es geht jetzt irgendwie um diese Family-Story und auch teilweise vielleicht so ein bisschen humorvoll angelegt oder es geht jetzt darum, dass die sich da irgendwie so ein bisschen reinsneaken. Und dann nimmt das ja eine völlig andere Wendung. Und das hat mich so aus dem Nichts erwischt bei dem Film. Also ich bin da richtig geflasht raus, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Und zwar sehr positiv geflasht. Also ich war dann echt begeistert davon, dass ein Film so viele Genres sinnvoll irgendwie, dass es nicht komplett erzwungen wirkt, miteinander verknüpfen kann.
Ja.
Also das kam mir auch direkt in den Sinn. So ist jetzt natürlich auch ein recht populärer Film mittlerweile. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war er das halt noch nicht. Und da hat er mich komplett positiv überrascht.
Nice. Ich hatte Parasite tatsächlich auch aufgeschrieben, habe gedacht, so, ja, das sagt bestimmt einer von denen.
Dem würde ich mich genau anschließen. Hatte ich auch zuerst überlegt. War nämlich einfach ein Film, wenn du ohne Vorahnung reingehst, dann bist du einfach... definitiv überrascht. Ich bin jetzt im Endeffekt mit einem anderen Film gegangen, und zwar The Place Beyond the Pines, den ich auch sehr mag und liebe, mit, dem guten Ryan. das ist ein ganz großer, grober Film, wo Ryan Gosling ist so ein bisschen so ein, ich sag mal eigentlich ein halbwegs guter Typ, zumindest wo man sich so ein bisschen mit identifizieren kann, der aber ein paar Problemchen mitbringt und der fährt in erster Linie mit so einem Motorrad in so einer Kugel rum, verdient damit Geld, hat so ein paar Tattoos. Und ich versuche es ganz kurz anzureißen, Niklas. Und dann entwickelt sich daraus eine Story, das ist jetzt, wo er dann auch anfängt, er hat auf einmal mehr Familie, als er dachte, und dann geht es Richtung Kriminalität, wo er die irgendwie finanzieren möchte. Das ist so relativ spoilerfrei. Kann man sich auch in den Trailer von reinziehen, hat einen super geilen Soundtrack und ich liebe den Film absolut, ist für mich immer noch ein bisschen unter dem Radar geblieben. Und der nimmt nämlich auch, da möchte ich aber jetzt auch nicht vorwegnehmen, wohin, eine komplett andere Richtung. Und da gibt es dann so ein paar Szenen im Film, wo ich so dachte, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Was passiert denn jetzt noch? Und das fand ich richtig geil. Hat mich super gefreut im Kino, hat mich total überrascht. Und ja, große Empfehlung, The Place Beyond the Pines.
Sehr gute Antwort tatsächlich.
Finde ich auch eine sehr gute Wahl.
Ja, ja. Ich kann mich tatsächlich ein bisschen Marcel anschließen, weil ich habe auch einen südkoreanischen Film dafür ausgesucht, den ich letztens geschaut habe. Der heißt A Taxi Driver und hat nichts mit dem Taxi Driver von Martin Scorsese zu tun, heißt aber trotzdem A Sexy... Ey, Taxi Driver. Fun Fact, ich habe in dem Zusammenhang mal geguckt, wie viele Filme es gibt, die Taxi Driver heißen. Es gibt irgendwie 12 Filme, die Taxi Driver heißen oder so. So, also ist jetzt ein schlechter Übergang, weil das ist ein sehr ernster Film.
Ja, verstehe.
Aber bei Ey, Taxi Driver, lustigerweise gleich ein Hauptdarsteller wie Parasite.
Ah, ja, okay.
Und jetzt müsste man natürlich den Namen wissen.
Richtig.
Von dem, es ist der Vater bei Parasite und der spielt einen Taxifahrer in A Taxi Driver, erstaunlicherweise. Und bei dem Film will ich auch nicht zu viel verraten, aber der hat auch einen ähnlichen, also das Fiese bei dem Film ist tatsächlich, dass man wirklich glaubt und der verkauft das einem 1:1 in den ersten 20 Minuten, dass das eine Good-Feel-Sache über einen Taxifahrer wird, der so ein bisschen so, ja, also sage ich mal so, seine komischen Ansichten hat oder sowas, aber irgendwo ein guter Typ ist und dann irgendwie seine Fahrgäste transportiert. So. Und jeder, der sich mit südkoreanischer Geschichte auskennt, und ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung von südkoreanischer Geschichte, hätte den Braten von 10 Meilen gerochen. Weil es spielt in einem gewissen Jahr und der fährt eine gewisse Stadt dann irgendwann. So. Mhm. Mehr will ich gar nicht verraten. Ich gucke mir den Film an und sitzt nach 2 Stunden da fassungslos auf der Couch hier und mit Kinnlade unten, weil ich habe es noch nie erlebt, dass ein Film mich so kalt erwischt hat, also mich so auf die falsche Fährte geführt hat und dann den Turn so extrem gemacht hat, dass ich da nur noch fassungslos saß, also wirklich fassungslos. Und deswegen lest euch nichts zu dem Film durch, vor allem wenn ihr nichts von südkoreanischer Geschichte kennt, und guckt den einfach. Und dann schreibt mal wieder so. Das war nämlich wirklich ein Erlebnis. Also, das war einfach, ist mir sehr hängen geblieben.
Da kriegst du eine 1 plus fürs Pitchen. Hast mich überzeugt. Steht auf der Watchlist. Jetzt ist nur die Frage, wo kann ich den denn gucken?
Ich habe den tatsächlich auf Blu-ray ausgeliehen gehabt von Christoph. Ich habe ihn gerade hier. Natürlich könnte man mit Christoph reden, ob ich den weiterverleihen könnte.
Ich weiß nicht, ob ich Blu-rays abschicken kann. Aber dann darfst du den mitnehmen, wenn du möchtest.
Würde ich nicht nein sagen, wenn ich darf.
A Sexy Driver.
A Sexy Driver von Niklas. Oder einfach A Sexy Driver Niklas.
Da würde ich auch gerne kurz was zeigen. Das dauert nur eine Sekunde, weil das führt gleich wunderbar zu einer Frage von dir.
Ach so, ja, okay.
Aber rede mal weiter.
Ich fand noch, oder ich hatte noch im Gepäck, Oldboy. Auch wieder.
Ich hatte, ja, ne? Wieder. Aber den alten Oldboy.
Ja, den auch alten,
auch
ja,
wieder südkoreanisch. Ja. So, jetzt guckt ihr einmal das Cover davon
ja.
an. Ja.
Das, ja. Versprüht, das versprüht Lebensfreude.
Ich schalte es mal ein bisschen hier in die Kamera. So. Das, also, wenn das keine Light-Heart-Comedy ist...
Es könnte so eine Ami-Komödie sein.
Ja, ja. Ja, das stimmt.
Und tatsächlich, Christoph hat es mir genau richtig verkauft. Nämlich so ungefähr wie gar nichts zu sagen. Und einfach so, guck den mal. Und,
ja, ist eine gute Sache.
Ja.
Ich hatte noch eine Frage. Ist der nach oder vor Parasite rausgekommen?
Vor.
Weil da steht jetzt auch noch mit
Parasite. Ja, der wurde noch, okay, der wurde noch mal neu vertickt. Der ist vom anderen Regisseur.
Okay.
Jon Ho heißt der, glaube ich. Aber der ist davor, ja.
Finde ich cool, da habe ich Bock drauf. Also, ja. Aber ist jetzt auch nicht für
Und ich sag, nach dem Film Abend. Ist man viel am Googeln.
Aber das liebe ich. Ich liebe es, wenn man sich im Nachhinein erkundigt. Dann.
Ist noch nicht das erste Mal, dass ich von Taxi Driver höre. Ja. Also, habe ich schon öfter von gehört, aber noch nicht gesehen. Von daher.
Ja. Gut, sind wir durch, ne? Ich glaube, mit der Frage.
Ja, also. Dann nehme ich doch direkt hier, was du gerade schon quasi eingeleitet hast. Und zwar hatte ich euch die Frage gestellt, was ist für euch das beste DVD-Blu-ray-Cover eines Films? Schwierige Frage. Ich habe mich selber ultimativ schwer damit getan. Aber ich würde mal dem Tobi das Wort überreichen.
Ich habe mich auch schwer getan. Erstmal, weil es auch es gibt ja von DVDs und Blu-rays auch unterschiedliche Versionen, muss man ja sagen. Und wusste erstmal gar nicht, wie ich da jetzt rangehen soll. Ich habe jetzt im Nachhinein die Letterboxd-Bilder genommen und habe da mal ein bisschen durchgeguckt. Und das sind im Nachhinein meistens auch die von den Blu-rays und so. Dann habe ich, bin ich jetzt, ich wusste nicht, wie ich da rangehen soll. Sagen wir jetzt einfach so. Hab mir gedacht, ja geil, nimmst du natürlich gerne einen Film, den du cool findest, guckst dir mal so deine Lieblingsfilme durch. Und dann habe ich so ein paar ausgeschlossen. Zum Beispiel, wo ich kein Fan von bin, ist, wenn einfach ist irgendeine Szenerie und dann hast du einfach die ganzen krassen Schauspieler so zusammengeklatscht drin mit den Gesichtern und das hast du, ich würde fast sagen, 70% der Filme.
Das ist mir auch aufgefallen, dann also erst.
Extrem
dass häufig. Das fast immer so ist. Also das
vor allem super oft in diesem Blau-Rot-Schema, ne? Mit diesem Star Wars-Ding und so. Genau. Oder so.
Ja, ja. Achso. Auch Blade Runner 2049, Herr der Ringe, alles mögliche. Immer diese ganzen Gesichter, was klar, macht absolut Sinn, bewirbt und gerade dadurch kommen ja auch viele Leute. Aber das hat mich rausgeworfen, was mich auch. Und dann bin ich auch nach und nach dahin gegangen, lieber gar keine Person so richtig auf dem Dings zu haben, sondern damit es mal anders ist, ein bisschen kreativer. Sonst wird einem ja auch direkt The Dark Knight oder Pulp Fiction und sowas einfallen. Da hat ja fast jeder mal irgendwie ein Poster besessen, der Filme mag. Und deshalb bin ich jetzt ganz am Ende nach vielem Scrollen und Überlegen zu Schindlers Liste übergegangen. Da, du kannst das ja vielleicht dann kurz einblenden, sorry für die Arbeit wieder. Und zwar ist es das Cover, wo man eigentlich nur die Hand von ihm sozusagen sieht und von einem kleinen Mädchen und es sind einfach so zwei Hände, die ineinander greifen und das insgesamt in einem düsteren Hintergrund und das ist, finde ich, einfach, es passt, es ist nicht zu viel, es ist jetzt nicht so schauspielerisch irgendwie beworben und gerade wenn man den Film dann auch gesehen hat, dann ist es ja, passend, emotional, top. Aber ich habe mich sehr schwer mit dieser Frage getan. Sehr, sehr schwer. Schön, dass du es.
Ich habe mich auch sehr schwer mit der Frage getan. Ich habe auch keine richtige Antwort darauf, weil ich habe auch fast keine Blu-rays und fast keine DVDs. Also ich habe dann überlegt, okay, gehst du nochmal durch irgendwie so. Und jetzt habe ich nur eine Standardantwort von mir. Das, was ich schon immer mochte, ist die Seife von Fight Club. Also die einfach. Und dann nicht unbedingt die normale Version, weil es gibt so, es gibt ja von DVDs und Blu-rays so Steelboxes. Also, ja. Also diese Steel-Version. Also nicht
ja, ja.
Stahl. So.
Gott sei Dank hast du das so erklärt.
Ich neige, ist mir das jetzt aufgefallen, ich neige manchmal dazu, dass auch wenn jeder im Raum verstanden hat, kommen sie darauf, dass ich dann das nochmal erklären kann. Zu sagen,
wisst ihr, weil.
Genau, genau. Das kommt dann immer so ein bisschen bemuntert zu mir, weil ihr habt das ja nicht verstanden. Also Stahlboxen. Und die sind manchmal so. So 3D-mäßig also imprägniert.
So perforiert ist es
irgendwie. Genau, genau, so. Ja. Und das finde ich ganz cool, da gibt es eine Version von Fight Club. Ne?
Wo nur die Seife drauf ist.
Ja.
Und ich, es gibt ja noch genug, wo dann, ich glaube, Brad Pitt.
Ja, es gibt von Fight Club 12 Versionen oder sowas. Und vielleicht finde ich das, was ich meine, und blende das ein. Ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, ob es von der Seife, also ich weiß, dass es die Seife als DVD-Cover gibt. Bin mir nicht ganz sicher, ob es die Seife als Steelbox gibt. So.
Mhm.
Ja.
Und so, ja. Bei dir bin ich jetzt sehr gespannt. Ist es ein Film erstmal, den du zu Hause hast?
Ja.
Oder meinst du das Blu-ray? Okay.
Genau.
Also ist ein guter Film.
Also ich habe, wie gesagt, ich habe schon eine kleinere DVD-Blu-ray-Sammlung. Jetzt nicht riesig, weil wie gesagt, ich hole mir halt jedes Jahr 2-3 Filme. Das ist jetzt keine ultimativ riesige Sammlung. Aber da sind tendenziell schon die Filme, die ich auch grundsätzlich ganz gut finde, mit dabei. Mhm. Und dann habe ich aber auch überlegt, ich hatte genau dasselbe Problem, dass ganz viele Cover eben so sind. Ja, einfach der Hauptcharakter mittendrauf. Oder die so nebeneinander angeordnet. Mhm. Und das fand ich auch alles so nichtssagend irgendwie. Hat mir auch alles nicht gefallen. Dann dachte ich mir, okay, dann vielleicht was, wo man eben, wie du auch schon, oder wie ihr beide hattet, wo man gar keinen Charakter sieht. Und dann fand ich, fiel es mir da auch schwer abzuwägen. Ja, wonach beurteilst du das jetzt? Und am Ende, ich habe den Film auch mitgebracht.
Ach, sehr gut. Ah, Mars. Musst du nicht einblenden.
Genau, musst du nicht einblenden. Ich halte ihn auch mal in die Kamera.
Ach, oh, der lag sehr lange bei mir.
Ja. So, sieht man, glaube ich.
Ja.
Ja.
Also. Habe ich mich am Ende hier für Der Club der Toten Dichter tatsächlich entschieden, wo jetzt doch wieder Personen drauf sind. Aber aus folgendem Grund, ich finde, der Film, der vermittelt mir sofort, wenn ich das Bild sehe, das Gefühl, was ich beim Gucken des Films hatte. Und das, ich bin wirklich die Blu-rays, die ich hatte und auch die DVDs, alle mal so durchgegangen nacheinander.
Ja.
Und bei ganz vielen hatte ich das Gefühl, das hat für mich überhaupt nichts mit dem Film zu tun, was da auf dem Cover ist. Und bei dem Cover habe ich sofort, ich habe mir die Szene angeguckt, musste sofort denken an Captain My Captain. Und ich hatte sofort dieses Filmgefühl wieder präsent. Und deswegen habe ich mich dann tatsächlich für den Film entschieden. Obwohl das Cover ja eigentlich relativ simpel auch ist. Ne? Also ja, es ist jetzt kein besonders kreatives Cover.
Ja.
Aber diese Szene, ich meine, die lachen halt auch so herzlich auf diesem Bild. Und Robin Williams passt für mich einfach. Also es ist, lädt mich ein, diesen Film nochmal zu gucken. Ich gucke das Cover an und habe direkt Bock, den Film nochmal zu sehen. Und das, finde ich, ist eine sehr positive Eigenschaft. Hm? Ob es jetzt das Beste ist, kann man drüber streiten, aber
gib es nicht. Zu der Blu-ray gibt es eine Geschichte, die lag 3 Jahre bei mir oder sowas, weil ich immer vergessen habe, die Marcel mitzubringen.
Ja, das stimmt. Aber da muss man sagen, zur Verteidigung, ich hatte, oder habe ich immer noch, auf jeden Fall, hatte ich immer ein Red Hot Chili Pepper Album von dir.
Ah ja,
sehr. Als,
das ist das.
Als Ausgleich, genau.
Hast du es heute, hast du die jetzt heute wieder mitgebracht?
Ja.
Vergesst sie gleich nicht.
Ja, ich will sie gleich nicht weiter vergessen. Das ist ja so ein Ding, ne? Ja.
Ah, schön. Also du hattest erst dir die Frage überlegt und dann das Cover rausgesucht?
Genau, ja.
Ah, okay.
Also ich wusste selber auch nicht, was ich nehmen soll. Deswegen sage ich, ich habe es mit der Frage selber schwer gemacht. Weil ich auch nicht wusste, wie gehe ich denn da überhaupt ran?
Mhm. Ich hatte kurz gedacht, ob du nicht irgendein geiles Cover gesehen hast. Gedacht, geil. Easy. So, Marshall. Frage 2. Check. Das ist wichtig, dass ich das hier abhake. Dann bin ich dran und mache jetzt, das wird wahrscheinlich die kürzeste Frage, oder die schnellste, weil ich gerne auch eine spontane Antwort hätte. Einfach, was euch gerade so in den Kopf schießt. Na, das gefällt dem Niklas. Und zwar, oder muss ich die jetzt erst dem Niklas zuflüstern? Nee, ihr also, ballert die nacheinander ganz schnell aus.
Denkst du dir die auch spontan aus?
Und zwar, überlege ich. Nein. Und zwar nennt spontan ein cooles Setting für ein Gespräch unter 2 Leuten.
Aquarium.
Im Aquarium, oder?
Okay.
Ja. Mit Handgießen.
Hau du erstmal raus.
Ich sage Flugzeugtoilette.
Oh. Okay. Ich habe Zug.
Und ich stehe die Person, die am längsten Zeit hat, darüber nachzudenken.
Aber weil ich zu gut bin. Aquarium, okay.
Ja, Aquarium. Mit diesen Tauchergesten.
Okay, perfekt. Ich habe Gespräche unter 2 Augen. Super geeignet.
Ja, wenn, komm, ich hätte mir so 2 Mafia-Bosse oder sowas vorgestellt oder irgendwie so ein richtig intensives, krasses Tarantino-Gespräch oder so. Ja, und nicht vorm Aquarium.
Das sagen wir auch nicht im Meer oder so. Nein. In einem Aquarium mit Taucherausrüstung.
Interessant, wie du denkst.
Schön, sehr schön. Das ist auf jeden Fall der optimale Ort.
Er sollte spontan kommen.
Ja. Yeah.
Und so funktioniert mein Verstand.
Ja.
Erstmal Bullshit ballern.
Was ist mit dem Aquarium, Niklas?
Oh ja. Ich glaube, ich weiß, warum ich darauf gekommen bin. Ich habe, würde mich interessieren, ob ihr das vielleicht auch gesehen habt. Es gibt jetzt bei YouTube eine neue Serie von Will Smith. Die heißt The Best Shape of My Life, glaube ich. Ja. Und
nicht mal von gehört.
Er ist erstaunlich sehenswert an der Stelle. Ein kleiner Tipp. Also ich habe am Anfang gedacht, das ist sowas typisches Superstar, geht wieder back to shape. Aber kleiner Spoiler, er scheitert einfach. Und das macht ihn ziemlich fertig. Also das ist eine relativ einsichtige Story. Also okay. kann ich empfehlen, tatsächlich. Aber es gibt da eine Szene, wo die in diesem Schwimmbad sind, es gibt ja so Tauchschwimmbäder und dann gibt es einen Schwimmbad, das irgendwie den tiefsten Tauchgang der Welt hat oder sowas und dann ist das auch so ein Haus, was nachgebaut ist und sowas und da haben die halt währenddessen quasi Mikrofone denen irgendwie auch noch angebracht und sowas und da konnten die kommunizieren. Ich glaube, das war, also ich kann nur denken, wie mein Gehirn da irgendwas assoziiert hat, aber das war der Gedankengang da im ersten Moment.
Für das Publikum denke ich mir so, weil die verstehen ja entweder gar nichts oder es ist irgendwie, also
ja, mit Untertiteln dann halt, ne?
Mit Untertiteln irgendwie. Nee. Ja, wollte ich einfach mal aus der Hüfte geschossen haben. Oder wolltest du die Flugzeugtoilette? Was passiert
auf der Flugzeugtoilette? Ja, aber ich finde, guck mal, du meinst jetzt zum Beispiel so zu 2 Mafia-Bosse. Ja. So, das ist doch perfekt. Weil du hast die ganze Zeit...
Seit wann sind wir bei zwei Mafia-Bossen?
Ja, der Tool meinte so als Beispiel.
Das war ein Beispiel, das war irgendwie so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das finde ich deine Aquarium-Antwort noch besser.
Ja, aber ich finde, also Flüchtlingsnetze kann man auch andere Konstellationen nehmen. Aber ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel. Weil allein das Setting macht schon so skurril, die Szene. Mhm. Und wenn das jetzt zum Beispiel zwei Mafia-Bossen sind, die ja auch offensichtlich wahrscheinlich eher verfeindet sind, dann hast du halt die ganze, weil es ist ja ein super enger Raum. Das ist, dass du die ganze Zeit allein durch diese Enge schon total die Anspannung weißt, du nicht, okay, wenn da jetzt jemand einfach so ein kurzes Messer rauszückt oder halt nicht, oder. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine gewisse Intensität erzeugt, einfach nur dadurch, dass die Personen automatisch so eng aufeinander sind. Weil du kannst halt nicht ausweichen. Also, du musst halt der anderen Person physisch nah sein. Es geht anders ja gar nicht.
Das könnte auch viel Skurriles passieren.
Absolut.
Muss man sagen.
Absolut. Aber
ja, finde ich okay.
Nice. Ist Freund?
Wer ist denn noch? Niklas wieder, ne?
Ach so, okay. Ja, vielleicht die Frage hier ist eine der kürzeren Fragen. Aber welche nicht-amerikanische Filmszene, also ich meine nationale Filmszene quasi, sowas wie französische oder spanische oder deutsche, findet ihr am spannendsten derzeit?
Jetzt verstehe ich, was du hinaus willst. Ich dachte, Filmszene im Sinne
von einer
Szene
aus dem Film.
Achso, nee, also, was ist der richtige Begriff dafür?
Nee, ist schon richtig, glaube ich. Ja, ja. Man muss erstmal verstehen, worauf du hinaus willst.
Ja. Gerade am spannendsten.
Also, wenn du mich fragst.
Klar, Südkorea ist gerade spannend.
Ja. Aber finde ich schon das Spannendste. Die hauen momentan oder in den letzten Jahren eigentlich die interessantesten Filme raus im Vergleich. Was ich spannend fand, weil ich finde, eine lange Zeit war für mich da auch Frankreich sehr weit vorne. Ich fand die französische Filmszene sehr lange sehr gut. Die haben viele sehr gute Filme gemacht. Mhm. Aber irgendwie, so in letzter Zeit habe ich von da nicht mehr so viel mitbekommen, was mich jetzt umgehauen hätte. Und dann eher Südkorea.
Südkorea ist tatsächlich auch meine Antwort gewesen. Aber ich habe lange überlegt, ob auch Skandinavien hat auch eine sehr interessante Filmszene.
Ich hatte gerade auch so Dänemark irgendwie im Kopf.
Ah, das stimmt natürlich.
Aber nicht matt.
Ja, ich würde sagen, wenn ich an Der Rausch denke, ist natürlich auch...
Ja, ja, auch die ganzen Stieg-Larsen-Sachen und so weiter. Ne? Also hier Verblendung und so, die kommen auch alle daher. Die Krimis aus Skandinavien.
Und das ist die Frage, gilt, weil das ist ja oft amerikanisch produziert.
Ja, aber die Verblendung war zuerst skandinavisch produziert.
Achso, die Originale.
Die Original, drei Filme, die waren schwedisch, glaube ich.
Und ja, ist auch eine gute Wahl.
Aber ganz was ganz anderes, ne? Weil die so, ich finde bei fast keiner, obwohl, ne, das ist Schwachsinn, aber die Skandinavier haben halt wirklich ihren ganz eigenen Stil irgendwie. Also das, du erkennst das fast sofort, dass das skandinavischer Film ist. So.
Ja, das oft stimmt. Obwohl wir wahrscheinlich auch nur diese herausstechenden Beispiele
Wie heißt denn nochmal dieser Vampirfilm mit diesem kleinen Jungen? Der wurde auch nochmal amerikanisch neu verfilmt.
Vampirfilm weiß ich nicht.
Der ist super gut.
War nicht hier
fällt mir vielleicht gleich noch ein.
War nicht hier dieser Midsommar? Der war doch auch aus Skandinavien, oder?
Ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob der nur skandinavische Themen hat, weil Midsommar ist halt...
Nee, aber ich meine, der war auch
aus
Skandinavien, oder nicht?
Also auf weil jeden Fall, Hauptdarstellerin, die ist eigentlich...
Die Pack ist...
Amerikanerin hätte ich jetzt gerade.
Oder Australierin, glaube ich.
Oh, oder
das? Ich glaube, die ist Australierin.
Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber ich dachte, das wäre auch... ja. Aber ja, auf jeden Fall haben die viel guten Kram schon rausgehauen, das stimmt. Gerade weil die auch so einen eigenen Humor haben. Also die haben so einen eigenen Stil, generell.
Ja.
Aber die haben auch oft so diesen, keine Ahnung, so diesen schwarzen Humor. Ich finde, die bringen die Sachen in den Filmen oft auf eine, die brechen große Themen auf eine konkrete Sache runter.
Mhm.
Das machen die, finde ich, unglaublich gut und auch sehr häufig.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, Der Rausch ist, finde ich, direkt das aktuellste Beispiel. So, das ist halt ganz konkret mal, ne, so gesellschaftliche Themen, die einen beschäftigen, die jetzt so auf den Punkt gebracht werden. Dann Die Jagd, jetzt habe ich durch Mads Mikkelsen bis zum Gehen nicht mehr raus, aber ist genau dasselbe.
Ist auch der gleiche Regisseur.
Ja, und es ist aber vom, ne, es ist genau dasselbe.
Winterberg, glaube ich, heißt er.
Ja, genau. Mhm. Es bricht halt wieder so ein generelles Thema, was so in der Luft liegt, was aber noch keiner so richtig mal in einem Film irgendwie benutzt hat, wieder auf eine konkrete Situation, einen konkreten Vorfall runter.
Adams Äpfel,
genau.
Also mehrere Themen, die da irgendwie drin sind.
Nicholas Winding Refn ist Däne. Also Drive, Only God Forgives, könnte man alles unter dänisches Kino packen. Würde ich nicht packen, weil es schon so ein eigenes Ding ist. Aber, aber die Pusher-Filme oder sowas von dem, die sind auch alle noch da produziert worden. Mit dem Mats.
Mit dem Mats.
Der Mats, ja. Ja, aber stimmt schon. Die haben eine interessante Filmszene auf jeden Fall.
Und niemand sagt Deutschland.
Nee.
Schockierend.
Ja. Nee, finde ich wenig schockierend, ehrlich gesagt.
Ich finde es auch wenig schockierend.
Oh, Tobi, ich wollte dich noch fragen. Du hast Army of Thieves gesehen, ne?
Ja.
Der Film von Matthias Schweighöfer und mit Matthias Schweighöfer.
Guten Matthias.
Und ich habe das gehört. Ich so, von und mit und von Netflix produziert. Ich so, ja, nee.
Nö.
Nope. Danke.
Das, und du hast ihm auch nicht zwei Sterne gegeben, glaube ich, ne? Hast du?
Also, ja, der war jetzt nicht absolut zum Kotzen. Also, ist ja auch jetzt, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt als deutschen Film bezeichnen kann oder ob es dann doch ein Ami-Film war irgendwie. Weil, keine Ahnung. Ja, war ein bisschen besser als diese Matthias Schweighöfer, Til Schweiger-Scheiße, die man sonst hat. Das muss man sagen.
Okay.
Aber weit weg von gut. Und ich fand es ein bisschen besser als Army of the Dead.
Obwohl es der gleiche Charakter ist tatsächlich, ne?
Ja, es ist sozusagen die Vorgeschichte. Das wusste ich auch zuerst nicht ganz, aber...
War irgendwie in Kooperation mit Zack Snyder, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Army of the Dead oder
Army of Thieves? Nee, Army of Thieves. Dass Zack Snyder gesagt hat, hey, lass doch mal irgendwie ein Spin-off machen von einem Charakter von Army of the Dead. Und dann war es halt der Charakter von Matthias Schweighöfer.
Mhm.
Und hat auch gesagt, hey, ne, dann mach doch da auch Regie und
Dinge.
Und was ich aber echt ganz spannend finde, dass Matthias Schweighöfer jetzt in diesen ganzen amerikanischen Talkshows rumläuft. Das schmeißt mir die ganze Zeit der YouTube-Algorithmus raus. Ja. Wie der bei Jimmy Fallon ist und bei irgendwelchen anderen Late-Night-Shows. Und das finde ich schon faszinierend, weil die kennen den tatsächlich alle bisher gar nicht so. Das ist da halt ein neues Gesicht.
Ja. Was wäre, ist jetzt nicht eine von diesen Fragen, aber was wäre der Schauspieler, den ihr am liebsten dem Ausland präsentieren wollen würdet? Ich nehme an, es wäre jetzt nicht Matthias Schweighöfer. Und jetzt vielleicht nicht Daniel Brühl, weil der hat es ja schon
geschafft. Moritz bleibt treu.
Ja.
Fällt mir so spontan ein.
Ja, hatte ich, ja.
Ja. Ja, ja, ja. Ich denke gerade an den, mir fällt aber gerade. Nee, der hat so einen fast schon italienischen Namen. Den Schauspieler von Dark, der den Vater spielt.
Ja, den hatte ich auch im Kopf.
Der sieht auch ein bisschen
aus wie Mats Mikkelsen.
Mazzionetti oder irgendwie sowas
heißt. Ja, der sowas.
Irgendwie so, also wahrscheinlich, ich blende den richtigen Namen ein. Aber weil der hat, finde ich, ein Gesicht, was international funktionieren kann.
Aber ich verstehe sehr gut, was du meinst. Definitiv, ja.
Ja, ja, doch. Sehe ich auch.
Sorry. Marcel.
Genau. Und zwar ist meine letzte Frage tatsächlich, ne? Ja. Wenn alle Magier oder Zauberer aus Film und Serien in einem großen Wettstreit gegeneinander antreten und sich gegenseitig bekämpfen, wer würde da als Sieger hervorgehen? Und warum?
Ja.
Also,
ich habe direkt mit den Augen gerollt, weil ich 17 Fragen direkt stellen
wollte. Ich auch. So was wie, kämpfen die alle gleichzeitig? Genau. Wo kämpfen die? In welchem Universum?
Was gilt als Magier? Was gilt als Zauberer?
Was können die überhaupt? Ja, ich habe jetzt...
Ihr habt mich nichts gefragt, also müsst ihr jetzt auch mit der Antwort klarkommen.
Ja, also ich sag mal so, ich habe einfach ein paar runtergeschrieben, so die ganzen Harry Potter-Leute, Gandalf, ein paar Marvel-Leute von The Witcher, Melisandre, ich glaube, die wird abschmieren. Ich habe jetzt einfach am Ende...
Sowas von abschmieren.
Ja.
Also, wir reden hier davon, wer der mächtigste Zauberer oder Magier ist, oder? Nicht, wer da einmal alle 12 Jahre im Schatten gebären kann.
Nee, das stimmt.
Und Boops. Das ist auch noch ein Punkt.
Gut.
Ich bin am Ende auf jeden Fall einfach auf Loki gegangen, weil ich mir einfach dachte, komm, wenn alle kämpfen, dann ist Loki da irgendwo unsichtbar und dann kommt er am Ende als Gandalf verkleidet. Gandalf ist voll verwirrt, weil er überhaupt nicht... Gandalf wäre viel zu überfordert mit dieser Welt. Hätte ich jetzt behauptet.
Da muss er erstmal unterscheiden, wenn dann sowieso Gandalf der Weiße. Weil Gandalf der Graue zu nehmen ist schon Schwachsinn, weil Saruman mächtiger ist als Gandalf der Graue.
Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob Sauron nicht auch so eine Art Zauberer wäre.
Aber ganz ehrlich, da kann ich direkt einhaken, weil ich nehme mich tatsächlich trotzdem Gandalf. Aber aus dem Grund. Nee, Tobi, du verstehst das nicht. Weil der Punkt ist ja, Gandalf der Graue, als er quasi besiegt wurde oder fast, ja, wurde er zu Gandalf der Weiße, also noch stärker.
Mhm.
Das heißt, wenn jetzt Gandalf der Weiße kurz davor ist, besiegt zu werden, dann wird er einfach zu Gandalf dem Ultra weißen. Und wird noch mächtiger. Der wird einfach jedes Mal, kurz bevor er stirbt, wird der noch mächtiger. Verstehst du? Deswegen ist er gar nicht besiegbar. Der
wird dann zu
Gandalf. Verstehst du,
Tobi? Hast du das gelesen oder irgendwas?
Tobi, verstehst du mich nicht?
Der wird dann zu Gandalf McFresh.
Ja, das ist der Vater von Freddy McFresh.
Von Freddy. Gandalf der Weiße. Ja, deswegen ganz klar Gandalf, weil die denken immer, der alte Mann, der ist schon halb tot, der liegt da nur noch rum. Ja, ja, aber dann digitiert er zu. Der Ultraweiße.
Das Problem ist doch bei Gandalf, dadurch, dass das so ein weiches System ist, dass man dem halt alles andichten kann, was er kann und was er nicht kann.
Ja, sicher.
Ja, aber das fand ich dann so ein bisschen, weil ich hatte auch natürlich über Gandalf nachgedacht. Und dann zuerst habe ich gedacht, so, okay, Gandalf oder Dumbledore, wer fetzt wen auseinander? Und dann war direkt mein erster Gedanke, ist Dumbledore überhaupt der mächtigste Zauberer im Harry Potter-Universum? Da war ich schon wieder so. Und deswegen habe ich überlegt, gilt der Genie von Aladdin?
Ich habe sogar auch Aladdin hier mit reingenommen.
Das ist gut, ja.
Weil der ist natürlich schon mighty, ne? Also, wenn der befreit ist, kann der ja machen, was der will. Also, ich weiß nicht.
Ja.
Ich habe auch dann auch überlegt, so, kann der Tote wiederbeleben? Und so Sachen? Weil das war so mein... Ich habe überlegt, was ist das Mächtigste, was du tun kannst? Und ich dachte so, entweder, dass du einfach mit einem Gedanken Leute auslöschen kannst, ist mächtig. Oder, dass du Tote wiederbeleben kannst oder sowas. Aber...
Ja. Das weiß ich tatsächlich nicht, ob ihm da Grenzen gesetzt sind in der
Hinsicht. Ich glaube, Genie ist schon mächtig. Ne?
Ja, Genie ist schon richtig mächtig.
Ordentliche Nummer, ja.
Ja, das ist eine gute Wahl.
Ja. Die würde schon kloppen.
Das stimmt.
Was ist denn Gandalf gegen Dumbledore? Was passiert da?
Ich sag Gandalf. Also Dumbledore ist schon auch ein krasser Dude so. Aber...
Ist auch immer die Frage, welche Tools man noch hat, ne?
Weil, und welches Setting irgendwie.
Weil ja. Gandalf ohne Zauberstab.
Dumbledore ohne Zauberstab. Aber ich weiß ja bei Gandalf auch nie, wie wichtig dieser Stab ist. Also nicht, er braucht ihn nicht zwingend, aber er hilft schon auch immer.
Aber was würde Gandalf, was würde Dumbledore machen? Expecto Patronum, zack.
Ja, gut.
Aber wenn Zauberspruch halt, kann
der
andere
Ja, aber wenn er Gandalf, der muss ja gar nicht Expecto Patronum sein. Der macht einfach eine Schockwelle und dann fliegt Dumbledore der Zauberstab ins Gesicht.
Wie oft hat denn um Dumbledore eine Schockwelle?
Ach, Gandalf hat eine Schockwelle gemacht. Ja, diese, als er da ausfällt, dann der macht er auch mal irgendwie dieses Buff, dieses Weiße und alles.
Aber es ist alles so
Gandalf kann random. Das alles. Der ist super, ist ein klasse Typ.
Aber wenn man auch so ein bisschen davon ausgeht, was Saruman kann, als der Saruman der Weiße ist. Also muss er irgendwie halbwegs äquivalent sein mit dem, was Gandalf kann. Und da denke ich mir so, bei dem ultimativen Fight der mächtigsten Magier. Also, nun. Ey, weiß nicht. Natürlich würde mir jetzt irgendjemand, der das Silmarillion studiert hat, hier von der Seite ins Gesicht schießen und sagen, du hast keine Ahnung, du verstehst die ganze Lore nicht. Aber
Gandalf ist auf jeden Fall der Älteste. Könnte man sagen.
Ja, der ist schon fucking alt. Aber deswegen glaube ich halt auch, ist der nicht überfordert, weil der hat ja schon alles gesehen.
Was ist denn, ich habe dann auch über Doctor Strange nachgedacht.
Ne? Ja, aber da dachte ich mir, ist der wirklich ein Magier? Ich hatte den auch auf dem Schirm. Ja. Ist der wirklich ein Magier? Weil
der, okay. Der hat sogar das Magier-Cape.
Ja, aber der ist ja irgendwie... aber der gehört
hohen, nach hohen Kragen.
Das ist doch sogar cool. Ja, das stimmt. Aber der gehört ja irgendwie mit in diese Superhelden-Lore. Und dann dachte ich mir, okay, ist das bei ihm nicht eher Superkraft? Klar, das verschwimmt dann natürlich.
Ja.
Keine Frage.
Und der hat halt, der braucht halt sein, das, meine nächste Frage war dann direkt so, okay, wie viele Tools dürfen die haben? Weil der hat ja diesen Zeitstein. Und der Zeitstein ist auch schon nicht schlecht. Aber dann habe ich direkt gedacht, Moment, Hermine hat auch einen Zeitstein. Weil ich denke mir dann direkt zum Battle so, ich drehe die Zeit zurück und dann dreht Hermine an ihrer Uhr, fuck you, ich drehe die Zeit nicht weiter zurück. Und dann denke ich mir direkt so, boah, das wird,
das geht weit zurück. Ja. WandaVision wird es ja auch noch geben. Die ist ja auch irgendwie ziemlich powered, hatte ich immer das Gefühl.
Ja. Deswegen, als ich die Frage gelesen habe, habe ich direkt gedacht, so, oieiei, jetzt muss ich dann doch noch eine Doktorarbeit schreiben.
Kacke.
Ja. Ist auch natürlich eine sehr offene, sehr weit gefasste Frage, aber es geht ja auch darum,
also du sagst Gandalf der Weiße.
In den Diskurs zu kommen.
Ja. Ich stelle mir gerade nur vor, wir sind in dieser Heute-Welt, weil viele ja eher in der Heute-Welt spielen. Außer der arme Gandalf. Und dann ist einfach hier so ein Duell, ich weiß es nicht, auf irgendeinem riesigen Parkplatz. Dann kommt Gandalf dahin und er hat einfach überhaupt keinen Fuck, was da los ist.
Da fährt da ein Auto rum da vorne. Was ist denn das hier für ein Parkplatz? Ich weiß nicht mal, was ein Parkplatz ist.
Was ist denn das hier für ein Parkplatz?
Das ist das Erste.
Das ist das Erste, was man denkt. Was ist das hier für ein Parkplatz? Da
kommt nur dieses Parkschild an, was niemand versteht. So, kann ich jetzt hier parken?
Oder erst danach? Was
ist das? Verstehe
ist das jetzt nicht. Mit den Pfeilen?
Genau. Ist der Pfeil ab hier? Das ist die Frage. Oder erst ab dem nächsten?
Das ist die erste Frage, die Gandalf stellt.
Das ist absolutes Höllenboden. Ja, aber der wäre einfach erstmal richtig.
Ja, aber das Setting hast du jetzt einfach ja erstellt, Tobi.
Ja.
Das ist richtig. Okay, dann sag ich mal andersrum. Okay. Wenn die jetzt alle auf einmal da in Mittelerde hängen, dann sind die auch alle überfordert. Ich denke, okay, was ist das für ein Troll?
Okay, kann ich hier parken? Ja, hast ja recht, aber ich fände einfach den verwirrten Gandalf schon ziemlich lustig.
Ja.
So. Meine letzte Frage. Ich hätte fast Niklas Fragen vorgelesen. Und zwar, mal angenommen, ihr habt ein beliebiges Filmbudget. Also darum geht's nicht. Und
die war auch schwierig.
Ja, die war auch wirklich, fand ich jetzt einfach schwierig. Und ihr habt Schauspielerinnen und Schauspieler einfach von heute. Aber wir befinden uns in 1950. Das heißt, ihr habt die Technik von damals und ihr habt, ich sag mal, auch das Publikum von damals. Mhm. Und jetzt nehmt ihr einen Film, den es heute schon gibt.
Serie ging ja auch, ne?
Oder Serie, ja. Da bin ich flexibel. Hast du eine Serie?
Ja.
Ah, interessant. Nehmt ihr einen Film oder eine Serie, die es heute schon gibt, die nehmt ihr und würdet die mit irgendwelchen Schauspielerinnen und Schauspielern und dem Filmbudget drehen und 1950 zeigen und ihr würdet dadurch den Film aber nicht verhunzen, weil es den halt ja noch nicht gibt. Was glaubt ihr, welcher Film cool wäre, welcher Film umsetzbar wäre und welcher Film vielleicht so ein bisschen mindblowing für die Leute von damals wäre? Ohne den ganzen CGI-Kram halt.
Ja.
Ja, war ein bisschen längere Frage.
Ich hatte auch sehr viele Gedanken zu der Frage. Also mein erster Gedanke war, okay, was man ja eigentlich haben will, ist ein Film, wo man heutzutage, der dadurch profitiert, dass CGI rausgenommen wird. Also du willst eigentlich ja einen Film irgendwie besser machen, dadurch, dass der reduzierter ist irgendwie. 1950 dann mit den Schauspielern von heute. Und dann war ich am Überlegen und zuerst habe ich drüber nachgedacht über Drive von Nicholas Winding Refn, hat mir aber nicht gefallen. Dann habe ich über Prisoners nachgedacht, hat mir auch nicht gefallen. Jetzt bin ich gelandet auf was ich ganz interessant finde, alleine aus der zeitlichen Perspektive, nämlich Band of Brothers, 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil bei Band of Brothers ist es ja so, die haben da die echten Veteranen interviewt dazu.
Ja. Ja.
Und ich stelle mir einfach das interessant vor, tatsächlich dieses Setting, also die Besetzung ist jetzt gar nicht so wichtig, ne? Da könnte ich jetzt natürlich auch noch hochkarätigere Schauspieler irgendwie reinsetzen, wenn ich die freie Wahl habe. Aber diese Aufarbeitung so knapp nach dem Krieg, könnte ich mir noch vorstellen, dass das eine sehr interessante Dynamik irgendwie geben würde. Und deswegen nehme ich Band of Brothers.
Ja. Ich war auch zeitweise nämlich mal bei Kriegsfilmen. Und dann habe ich mir aber gedacht, das ist zu nah dran.
Ja, aber gerade deswegen
ist das halt... Oder vielleicht ist das gerade das schon. Das kann schon sein. Das ist
halt gerade interessant, finde ich. Also weil Band of Brothers ja durchaus auch Momente hat, die für beide Seiten kritisch sind. Also natürlich gibt es die grauenhaften Momente, wo die zum Beispiel die Konzentrationslager finden und so weiter. Hm. Aber auch Momente, wo die halt einfach Leute abschlachten müssen und damit klarkommen müssen. Und ja, ich glaube schon, dass das interessant sein kann zu dem Zeitpunkt.
Kann sein, ja. Ich glaube, ich bin da fast eher bei Tobi, dass ich sage, das ist noch zu früh, weil ich glaube, das hat für so viele, hat so ein Weltkrieg ja traumatische Erlebnisse wirklich hervorgebracht. Also wirklich traumatische Sachen. Und ich weiß nicht, ob die nach 5 Jahren schon an dem Punkt sind, wo die sagen, okay, Gott sei Dank ist das jetzt vorbei, das eigentlich nur weghaben wollen, dann schon so reflektiert wieder.
Ja, aber wie interessant ist das?
Ja, also klar, ich glaube, das bietet halt sehr, sehr viel Konfliktpotenzial oder sehr viel Diskussionspotenzial.
Was willst du mehr?
Also, eigentlich gut ist. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt bei vielen Leuten wieder sehr viel auslöst, wo die noch nicht so weit sind, dass du eigentlich wieder über das Thema mit denen sprechen sollst. Dass da eigentlich der Prozess noch gar nicht...
Ja.
Also dass es bei einigen Leuten wirklich eher eine negative Auswirkung hätte als eine positive. Das meine ich.
Ja. Will ich gar nicht abstreiten, könnte passieren, ja.
Spannend trotzdem.
Spannend auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil wir nicht ganz unterschiedlich gedacht haben.
Jetzt kommst du mit The Pacific.
Nee. Aber ich hatte auch diese Überlegung erst mit, okay, für mich waren direkt alle CGI-Filme raus, weil ich dachte, okay, die machen halt oft, CGI macht die Filme halt oft aus, die sind oft darauf ausgelegt. Mhm. Also habe ich überlegt, okay, welcher Film, wo geht es um eine Geschichte? Und welche Geschichte funktioniert auch 1950
ja.
und nicht nur heute? Mhm. Und ich nehme The Green Book. Das ist im Prinzip eine ähnliche Herangehensweise, aber ich glaube, in der Zeit nicht mehr ganz, also die Sklaverei wurde ja abgeschafft Ende des 19. Jahrhunderts wirklich richtig dann. Ich glaube 1880 irgendwie sowas. Das heißt, da ist schon viel Zeit dazwischen. Du hast aber immer noch diesen Südstaaten-Nordstaaten-Konflikt im Sinne von, dass eben Schwarze gerade in den Südstaaten einfach verpönt sind und immer noch nicht dieselben Rechte eben haben, obwohl es theoretisch so der Fall ist.
Ja.
Das heißt, im Prinzip, was jetzt ja aufkam durch Black Lives Matter und sowas, hast du dann einfach noch viel mehr im wirklichen, reellen zeitlichen Kontext. Also da, wo halt das wirklich noch ganz krass so war. Und an sich kann man den Film genauso lassen, wie er ist. Du zeigst ihn einfach genauso, wie er ist, 1950. Und der würde dann nämlich diese Black Lives Matter-Diskussion vielleicht einfach 60 Jahre eher anstoßen. 70 Jahre eher fast.
Und mit so einem positiven Bild, ja,
mit
so
genau,
einem Vorbild, nicht mit so einem Negativ.
Ihr sagt, richtig, kann. Aber trotzdem sind ja die ganzen Vorurteile da drin, die halt herrschen. Ja, also du hast diese ganze Thematik ist halt von allen Seiten beleuchtet. Ne? Du hast die Leute, die halt für die das Normalität ist, dass sie sagen, ja, hä, hier kann doch jetzt nicht ein Schwarzer bei uns auf Toilette gehen. Mhm. So. Und du siehst aber auch, wie es halt anders laufen kann. Ne? Oder ja, wie halt hier, wie heißt er, Aragorn?
Viggo Mortensen.
Danke. Halt, wie er halt damit umgeht, ne? Und auch diese Beziehung zwischen den beiden. Ich glaube halt, dass der in der Zeit schon funktioniert hätte, um dieses Thema halt, weil ich sehe es ähnlich wie bei dir, das hat zu der Zeit noch mehr Konfliktpotenzial als heute. Mhm. Aber ich sehe es in dem Fall auch eher positiv, weil er eher dieses Thema schon früher anstößt, bevor diese 70 Jahre noch ins Land gehen, wo sich nicht viel tut, gefühlt, oder halt sehr, sehr langsam.
Was ist einer von euch?
Wann das spielt?
Genau, wann?
Ja, 1962. Das heißt, man müsste natürlich das Ganze datieren auf das aktuelle Datum. Also es ist quasi 12 Jahre nach dem Datum. Mhm. Aber das heißt ja, 1950 und 62 ist nicht so weit voneinander weg.
Ja.
Das heißt, du sagst dann einfach, okay, das ist wirklich eine aktuelle Story sozusagen. Ne? Also es spielt dann quasi im Jetzt.
Meine eigentliche Frage war, wisst ihr, wann die Bewegung von Martin Luther King war? Weil die ja entscheidend war dafür und könnte
ja.
genau eine
Zeit... Stellt uns hier bloß im
Podcast, ja, wenn wir das alle wissen müssen. Ich bin nämlich auch gerade die ganze Zeit am Rätseln und ich glaube, das fällt in diesen Zeitraum rein, aber ich könnte es nämlich jetzt auch nicht so pinpointen, das wann das...
Ich leider auch nicht. Traurig, ja, ja, müsste man eigentlich wissen.
Ich glaube, es war in den 60ern.
Aber ich hätte auch gesagt, das war so ungefähr...
Es war vor Woodstock, glaube ich, und es war
diese Zeit.
Anfang der 60er, wahrscheinlich blamieren wir uns gerade, aber...
Ja, ja, genau, aber deswegen glaube ich, würde der Film halt eigentlich zeitlich... Der hat jetzt auch gut gepasst, weil es eben leider immer noch ein Thema ist. Und das quasi dann so rückblickend so ein bisschen aufgearbeitet wird. Aber zu dem Punkt hätte es halt so ein bisschen den Puls der Zeit wirklich getroffen.
Ja, ja. Ja, nee, finde ich nicht verkehrt.
Finde ich auch so. Ich muss es leider nachgucken. Boah, 63. Ja. Also hat er die I Have a Dream-Rede da gehalten.
Und zwar 63,
ja, gut. Ist ja wirklich...
Ja. Aber dann ergibt ja auch Sinn, dass der Film 62 spielt. So, also rein vom zeitlichen Kontext her. Aber ja, deswegen, ich sage einfach, okay, das hätte man ja auch schon 12 Jahre früher anstoßen können, weil die Grundlagen dafür waren ja da.
Ja.
Ja, das stimmt. Ich hatte Bindungs ähnlich angegangen, auch so CGI kriegst du nicht hin, beziehungsweise ich hatte noch überlegt, gibt es einen Film, den man ohne CGI mit viel Bühne und alles hätte geil umsetzen können, weil das hätte ich richtig nice gefunden. Habe ich aber nicht gefunden. Das war auch irgendwie meine Frage, wie du vorhin meintest, wo ich mich selbst meistens mit ins Bein geschossen habe. Ich hab sie gehasst. Ich habe sie richtig gehasst. Und im Endeffekt bin ich jetzt mit The Prestige gegangen. Der Film von Christopher Nolan, wo es
um
diese Zauberer, um diese beiden konkurrierenden Zauberer gehen, die auch irgendwann im 19. Jahr...
Müsste Ende des 19.
Jahrhunderts. Ja, genau, wo Strom langsam auch
genau.
diese ganze Wechsel-, Gleichstromspannung, Konkurrenz da herrscht. Und insgesamt dieses ganze Spiel, ich glaube insgesamt, dass das nämlich von der Umsetzung her definitiv machbar gewesen wäre. Also klar wären ein paar Sachen nicht so cool geworden, hätte man es 1950 gemacht, aber tendenziell schon. Und ich glaube, dass es, zumindest vermute ich das, dafür kenne ich zu wenig alte Filme, dass es zu der Zeit noch nicht diese Mindfuck-Filme gab. Diese Filme, wo du so richtig heftig die ganze Zeit... Also, mag sein, aber ich hätte jetzt vermutet, nicht auf so einem Level.
Ja,
auf so einem Level. Wo du so viel Gehirnschmalz reinstecken musst, um zu wissen, was passiert da, wie kann das sein? Und wo du am Ende aus dem Kino gehst und denkst, bam, sowas habe ich irgendwie gefühlt noch nie gesehen. Und das fände ich richtig geil, wenn man irgendwie Leute von 1950 in so eine, ja, denen mal sowas komplett Neues zeigen kann. Damit muss ich gehen. Deshalb The Prestige. Meister der Magie?
Ja, irgendwie sowas.
Ja, ist richtig, glaube ich. Ja.
Ist auch ein sehr, sehr guter Film, also auch heute, aber deswegen würde ich dir recht geben, der würde damals bestimmt genauso gut funktionieren, also der wäre bestimmt ein Hit.
Der wäre ein Hit. Ja, kann sein. Das wäre meine letzte Frage gewesen.
Eine habe ich noch.
Eine oder noch? Die kennen wir auch, ne?
Die kennt ihr auch. Und zwar, also, würdet ihr die großen Sommer-Blockbuster à la Transformers oder Avengers als Kunst bezeichnen?
Ich beginne, ne? Ich habe darauf tatsächlich eine sehr klare Antwort, nämlich ja. Und zwar aus folgendem Grund. Ich finde, es gibt, Kunst ist ein sehr breit gefächerter Begriff, der sehr viele verschiedene Sachen abdeckt. Und ich finde, diese Filme sind keine Kunst im Hinblick vielleicht auf Drehbuch oder Storytelling, aber eben im Hinblick auf die Leute, die zum Beispiel diese ganzen CGI-Effekte und so weiter machen. Weil das ist für mich auch eine Form von Kunst. Also das alles so, die erwecken ja im Prinzip Sachen zum Leben, die nicht da sind. Und das ist für mich eine Art von Kunst. So, ich gehe da ja nicht rein, um dann zu denken, okay, da ist jetzt eine geile Story. Sondern tendenziell gehe ich in die Filme ja auch, weil ich halt, keine Ahnung, in dieses Universum rein will. So in dieses halt surrealistische, wo dann halt, du hast das Beispiel in der Nachricht mit Transformers, wo auf einmal da Alien-Roboter landen. So, da, ich weiß ja, worauf ich mich einlasse. Und finde aber, dass, ja, da finde ich auch mal den Leuten der Respekt gebührt, die das eben alles immer so möglich machen. Das ist ja immer sehr, sehr viel, gerade bei so Filmen wie Transformers etc., eine sehr, sehr, sehr große Crew, die dahinter steckt, wo dann jeder nur so einen kleinen Teil beiträgt. Und allein das alles so zu koordinieren und kombinieren, dass das dann am Ende ein schlüssiges Gesamtbild gibt, obwohl der eine, sage ich mal, jetzt nur diesen einen Aspekt gemacht hat, der andere diesen Aspekt, hat da, finde ich, dann jeder von denen mit seiner Kreativität und seiner Vorstellungskraft dazu beigetragen, dass das am Ende so aussieht, wie es aussieht. Und ja, wie gesagt, er schafft halt etwas aus dem Nichts quasi. Und deswegen ist es für mich auch Kunst oder nicht weniger wert in der Hinsicht. Ich würde auch sagen, das andere gefällt mir persönlich besser. Ich persönlich mag lieber eine sehr gut durchdachte Geschichte. Aber deswegen würde ich das trotzdem nicht als nicht Kunst bezeichnen.
Mhm. Heißer Take. Tobi?
Ja, so, ich habe hier stehen, ja, schließe ich mich an. Man muss aber erstmal Kunst definieren, wie das Ganze geht. Schließe ich mich auch dir an. Ist es nicht meine Kunst, habe ich hier stehen. Schließe ich mich auch dir an. Aber es ist definitiv eine Form von Kunst. Und ich würde es einfach nur noch ergänzend ein Beispiel nennen, was mir bei Transformers jetzt nochmal aufgefallen ist. Einfach wie diese Transformers sich transformieren. Das ist, hatte ich jetzt vorher auf so eine Art, glaube ich, noch nicht gesehen. Das ist ja dann, fand ich, neu geschöpft worden. Und was ich da gerade ganz cool fand, auch A, wie das aussieht und B, aber welchen Sound die da runtergelegt haben beispielsweise. Den möchte ich definitiv nicht nachmachen, weil das mein Mund nicht hergibt. Aber es ist halt ein verdammt cooler Sound. Und das passt super stimmig. Und damit haben die auf jeden Fall was Neues geschaffen. Und damit sehe ich das als Kunst an. Auch wenn ich es sonst dir komplett zustimme.
Ja. Ich habe mir mit der Frage auch ein bisschen selbst ins Bein geschossen. Weil tatsächlich habe ich dann sehr lange darüber nachgedacht, was ist der Unterschied oder wo liegt genau die Überschneidung von Kunst und Handwerk? Weil für mich sind diese Filme handwerklich teilweise im Visuellen halt sehr, sehr gut. Also die Frage ist dann, da habe ich überlegt, okay, ist es für mich Kunst, wenn jemand sein Handwerk gemeistert hat? Und wahrscheinlich ist die Antwort darauf ja. Also wenn jemand sein Handwerk gemeistert hat, dann ist das irgendwie auch Kunst. Also
wenn ich so, sorry, wenn ich unterbreche, aber wenn ich an einen Tischler zum Beispiel denke, da würdest du ja auch sagen, wenn der jetzt so krasse eigene Ideen designt und fertig macht, klar, es ist Handwerk, es ist sein Handwerk, Aber trotzdem würdest du wahrscheinlich sagen, ja, aber es ist Kunst.
Kann man auf jeden Fall.
Kann man auf jeden Fall. Und da bin ich halt so ein bisschen, weil ich halt, es ist wirklich, man muss es darauf anhängen, wie man Kunst definiert tatsächlich. Und ich meine, bei solchen Filmen, nehmen wir jetzt mal Transformers als Beispiel, dass die in einem gewissen, ja, dass die, sage ich mal, ein gewissen aus der Büchse produziert werden, die Filme, ist halt nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Und natürlich ist dann die Frage, sagt man, okay, Kunst braucht aber schon ein bisschen mehr, als einfach, dass du genau weißt, wie du diese Bilder komponieren musst und wie du diese visuellen Effekte einsetzen musst. Und da bin ich halt auch nicht abgeneigt dem Standpunkt gegenüber, wo ich denke, so, ja, die sind handwerklich super umgesetzt, aber das ist für mich in dem Fall dann keine Kunst.
Aber, um da kurz ein Argument gegenzubringen, ich finde, wie gesagt, es wird ja was aus dem Nichts erschaffen. Der Transformer, den gibt's ja nicht. Den kannst du ja nicht einfach nur, du sagst, ah, ich muss einen Transformer jetzt digitalisieren, alles klar, mache ich kurz. Sondern es ist ja was, da steckt ja ein kreativer Prozess dahinter, sich zu überlegen, wie sieht das aus? Wie Tobi schon meinte, wie transformieren die sich? Das muss ja alles, ja, kreiert werden.
Aber ist jede Kreation Kunst?
Ja, erstmal schon. Du bewertest die dann als gute oder schlechte Kunst, oder? Aber tendenziell, wenn du was selber erschaffst, wenn ich jetzt hier irgendwas male, würdest du vielleicht auch sagen, ja gut.
Ja gut, jetzt, Marcel. Ist
jetzt vielleicht nicht das beste Meisterwerk, was ich jemals gesehen habe.
Ja, aber machen wir gerade Kunst.
Also ich finde, mit Freddy McFresh hast du Kunst erschaffen.
Ja, Freddy McFresh müssen wir da rausnehmen. Alter. Wenn ich dafür keinen Preis bekomme, weiß ich auch nicht. Aber.
Ja, aber ich finde, also das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, weil wir halt quasi einfach eine Diskussion über was führen. Aber jemand, der wirklich da sitzt und was zeichnet, weil er sagt, okay, wie sieht so ein Transformer aus? Das ist für mich Kunst.
Kannst du sagen, okay. Viele Leute. Also ich meine, das sind ja, wie du eben schon meinst, nicht die nur zeichnen, sondern die
da was machen,
hier was
machen. Das entwickelt sich auch ein bisschen stetig weiter. Das ist eine erste Idee, dann kommt jemand und sagt, ja, aber wenn wir das jetzt grafisch umsetzen, hätte ich noch die und die Idee. Also ich glaube schon, dass da sehr, sehr viele kreative Prozesse mit drin sind und deswegen würde ich Ihnen das noch nicht absprechen wollen.
Gerade zu die Designer,
das sind ja Kunststudenten. Ich bin da auch ganz gar nicht offen und ich sehe auch keine Wertung darin, ob das jetzt Kunst ist oder nicht. Also das macht die Sache nicht besser, dass es Kunst ist oder schlechter. Also, das, ich will damit nicht sagen, wenn etwas nicht Kunst ist, ist es dadurch nicht schlechter. Es ist handwerklich dann fantastisch gemacht, aber ich würde es halt nicht als Kunst bezeichnen, weil es vielleicht mich nicht dazu, oder keine besondere emotionale Reaktion bei mir hervorruft oder mich nicht dazu anregt, darüber nachzudenken.
Aber Kunst ist ja so das Ding, Kunst ist, was die Gesellschaft sagt, was Kunst ist und nicht, was man selber entscheidet. Und
ist das so?
Ja, irgendwie ist das so ein bisschen der Konsens. Es gibt eine richtig geile Tatortreiniger-Folge zu Kunst.
Ja.
Und die finde ich absolut on point, wo der halt einfach in einem Museum, kennst du?
Ja, ja.
Ja, und da gibt's halt ein Bild und dann diskutieren die ganze Zeit, ja, warum ist das Kunst? Wenn ich das jetzt mache, ist das immer noch Kunst?
Ja.
Wer definiert das? Wer sagt das? Und die Folge ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, welche das ist, aber...
Müsste ich auch gesehen haben, weil ich alle Folgen mittlerweile gesehen habe. Aber ist lange her mittlerweile wieder schon.
Aber sehr, sehr gut.
Aber das stimmt, die bringt genau diese Diskussion so ein bisschen auf den Punkt so. Das stimmt schon. Ja. Aber ich wollte noch kurz sagen, weil ich finde, du sagst dann, okay, das hat ja keine Wertung, aber ich finde schon. Ich finde schon, das hat eine Wertung, wenn ich sage, das ist keine Kunst. Weil damit sprichst du ja ihnen diesen kreativen Prozess eigentlich ab. Sondern du sagst ja eigentlich, okay, was ihr macht, ist Handwerk. Ihr aber könnt das.
Ja, aber im Handwerk ist ja auch, sind ja auch kreative Sachen drin. Und
ja, geht das so.
Ist jetzt nicht unbedingt Kunst.
Na, weiß ich nicht.
Es ist
halt schwierig, diese Trennlinie zu ziehen. Da gebe ich dir absolut recht. Aber ich finde schon, dass du damit ja eine gewisse Ebene dem Ganzen absprichst.
Ich finde, wenn man das mal von Filmen wegdenkt und zu Architekten und Bauingenieuren geht zum Beispiel, ist der Bauingenieur kein Künstler, weil der neue Statiken und sowas entwickelt, um das zu tragen, was der Architekt sich entwickelt, was er sich ausgedacht hat? Oder sind beides nur Handwerker in dem Sinne, dass... Also weil in Architektur ist irgendwas Künstlerisches drin, würde man vermuten, weil er sich irgendwie was Neues da ausdenkt.
Was haltet ihr davon?
Ich finde, das ist Kunst, Tobi. Also ich würde dich als Statiker auf jeden Fall einstellen. Nee, aber ich verstehe komplett, was du meinst, weil du hast, mit Architekt verbindest du direkt dieses Künstlerische und mit dem Bauingenieur eigentlich nicht, wobei der ja auch kreativ überlegen muss, okay, das hast du jetzt zwar schon aufgemalt,
aber jetzt überlegen wir mal, wie wir das in die Welt kriegen.
Aber wie kriege ich das denn kreativ gelöst, dass es hält? Also ja, du hast schon recht, diese Linie ist natürlich sehr,
Deswegen, schwierig zu ziehen.
Das meinte ich mit der Schnittmenge aus Handwerk und Kunst irgendwie. Also, und dann ist es halt meines Erachtens teilweise sehr gutes Handwerk. Und dann, Kunst ist für mich nicht, dass es dadurch besser wird, nur weil es Kunst ist. So. Also du kannst dir neue, moderne Kunst angucken und dir sagt dir, das ist Müll. Also es ist Kunst, aber es ist Müll. Also für mich.
In der Schule.
Ja. Und ja, die Empfindung habe ich dann teilweise. Und dann gucke ich mir lieber irgendwie eine gut gezimmerte Tür an.
Ja. Ja. Du bist aber gut gezimmert, du.
Ja, Türen, ich habe mal gelernt, Türen sind für Schreiner sehr schwer zu machen, weil die sehr präzise sein muss. Ja. Und es ist auch eine Kunst anscheinend. Also ist ein großes Thema wahrscheinlich.
Kunst ist auch ein komischer Begriff. Ich glaube, das ist auch echt schwierig. Aber guck dir die Tatortreiniger-Folge nochmal an.
Ja, muss ich wohl.
Bringt das ziemlich auf den Punkt, echt.
Was denkt ihr darüber? Ist Transformers
Was
Kunst?
Was ist Kunst? Sind wir Kunst? Ist Marty McFresh, Freddy McFresh
Kunst? Stell die Frage besser nicht, ob wir Kunst
sind. Bitte beantworte die Frage nicht.
Da wollen wir die Antwort leider nicht hören.
Wir sind auch kein sehr gutes Handwerk.
Ah, schön. Ja, das waren schöne Fragen. Hat mir sehr gefallen.
Ja, schöne Fragen. Hat mir auch sehr gefallen.
Hatte sehr viel Spaß gemacht. Sehr viele verschiedene Richtungen auch. Das fand ich sehr schön. Ja.
Muss ich auch sagen. Ja, und dann Abo dalassen, liken, den ganzen Stuff bei Instagram folgen.
Bei Instagram muss man vielleicht mal kurz bewerben. Genau, da gibt es nämlich jede Woche 3 Filmtipps von uns. Also jeder gibt jede Woche einen Filmtipp ab. Also wenn man immer auf der Suche ist nach guten Filmen, dann lohnt es sich tatsächlich bei Instagram zu folgen, weil da kriegt man jede Woche ganze 3 Empfehlungen.
Das ist korrekt. Das Geile ist, das haben wir nie beworben irgendwie und letzte Folge habe ich es am Ende nicht erwähnt, deshalb muss ich gerade so grinsen. Und weiß, dass du den nicht gehört hast.
Was?
Ja.
Ja.
So, und dann würde ich sagen,
Rappen wir das ab.
Rap, rap, rap.
Rap, rap, rap.